Warum gehe ich eigentlich hier durch 1000 E-Commerce-Seiten und gucke mir Produktvergleiche an und lese mir das alles durch, wenn ich doch einfach meinem Agent sagen kann, pass mal auf, ich brauche eine Heißluftfritteuse. Du weißt ja, wie viele Familienmitglieder ich habe, du weißt, was ich gerne esse. Also leg mal los, besorg mir eine gute Heißluftfritteuse jetzt. Ja. So, ne? Und dann schaut er halt da, wo er wahrscheinlich am einfachsten einen Agent findet. Der Druck kommt also von den Konsumenten und der Druck kommt in der Softwarebranche. Einfach, dass man sieht, okay, bist du MCP-fähig oder nicht, wird, glaube ich, künftig eine ganz wichtige Rolle spielen, ob man will oder nicht.
Wir leben in einer Welt, in der KI nicht mehr nur liest, zum Beispiel Webseiten, sondern selber Aktionen auslösen kann. Wir sprechen da von sogenannten Agenten. Und wenn Agenten mit Agenten arbeiten, dann sind wir angekommen im Agentic Web. Was es dafür braucht, eine Standardisierung, ein Protokoll. Und das ist das sogenannte MCP, Model Context Protocol. Heute haben wir zu Gast Ulf Lötschert und Dr. Ulrich Wolfgang. Und die beiden von LoyJoy sind da ganz vorne dabei. Und deshalb können wir uns darüber heute im Detail unterhalten. Schön, dass du wieder dabei bist. Moin Ulf, moin Ulrich. Schön, dass ihr da seid heute für einen Podcast.
Moin moin.
Sehr, sehr gerne.
Wir haben 30 Grad, extrem heiß und trotzdem sitzen wir hier. Das liegt daran, soll der Wortwitz, weil wir ein echt heißes Thema haben. Ja, und da freue ich mich wirklich drauf. Lasst uns trotzdem einmal direkt reingehen, bevor wir in Details reingehen. Was sucht ihr eigentlich so im Großen? Wen oder was sucht ihr?
Immer motivierte Kunden, die Bock haben auch, sag ich mal, an vorderster Front der Entwicklung dabei zu sein. Also MCP als Schlagwort eben. Wir haben jetzt, glaube ich, gestern den ersten Kunden gesprochen, der richtig drauf angesprungen ist, der mich sagte, okay, wir beschäftigen uns intern auch damit und lass uns direkt mal dazu sprechen. Und das ist ja eben das, was, also wir geben gerade Vollgas auf dem Thema und deswegen, ich glaube, Ulrich, die letzten Wochen sind wir schwer erträglich manchmal, weil wir so viel darüber reden. Ja.
Jetzt müssen wir natürlich verstehen, was MCP ist. Das ist eine Abkürzung, steht für Model Context Protocol.
Genau, genau.
Und jetzt mal eine Frage direkt. Ist das etwas, das nachgefragt wird konkret? Oder ist das etwas, das ihr erklären müsst und die Unternehmen, Menschen verstehen, dass sie das brauchen?
Ja, also Model Context Protocol vielleicht vorab ist ja eine Möglichkeit, ein Protokoll, das es erlaubt, Daten und Systeme an KI anzubinden. Mhm. Also darum geht es eigentlich, wie so ein USB-Stecker. Ich habe einen Salesforce und kann das in die KI reinstecken. Und ja, also wir reden aktuell mit ganz vielen Kunden, Marktbegleitern und so weiter und sprechen die drauf an. Mhm. Und die es kennen, sind ganz euphorisch, finden das super spannend. Und die es noch nicht kennen, die informieren sich dann. Und wir stellen jetzt fest seit 2 Wochen, dass es bei vielen Kunden in den Führungsetagen auf dem Plan steht.
Okay,
ja? Gut. Also das Thema kommt jetzt gerade.
Aber noch ist es größtenteils Education, sag ich mal. Also das ist schon noch
okay.
Genau, 85, 15. Also es geht jetzt aber los. Ja, also, genau.
Okay, dann lass uns das heute auch mal machen, dass wir da wirklich auch ein bisschen Education-Format draus machen. Und ich selber habe auch jetzt, ich habe einen Blogartikel gelesen, auf der Seite von Entropic, so. Das war ja, glaube ich, auch so das erste Announcement, oder? War das nicht so das, womit das, müsst ihr gleich, könnt ihr auch gerne korrigieren, aber ich habe jetzt quasi so ein bisschen was gelesen, aber kann auch heute selbst viel lernen und wir alle dann heute gemeinsam mit euch.
Ulf Lötschert und Dr. Ulrich Wolfgang sind die Gründer und Geschäftsführer von LoyJoy und ein ziemlich eingespieltes Duo, wenn es um die Verbindung von Technologie, Marketing und Kundenbegeisterung geht. Ulrich ist promovierter Wirtschaftsinformatiker, leitet das Entwicklerteam und fühlt sich in Bits, Bytes und Backend genauso wohl wie auf dem Rennrad. Er zieht also im Hintergrund die Fäden, während Ulf, seines Zeichens Diplomkaufmann mit Vergangenheit in der CRM-Beratung, auf dem Schlachtfeld des Vertriebs für Kundenerfolg und Marktseite zuständig ist. Passend dazu besitzt er ein filmgetreues Stormtrooper-Kostüm, trifft allerdings deutlich häufiger ins Schwarze als seine imperialen Kollegen. Gemeinsam haben die beiden nicht nur frühzeitig ein geiles KI-Produkt entwickelt und vermarktet, sondern sind nun auch beim Thema Agentic Web und MCP wieder ganz vorne an der Pionierfront dabei.
Ganz kurz nochmal vorab, du warst schon im Podcast, kann man auch gerne zurückgehen, Ulf, da hattest du schon gesprochen zu eurem Startup LoyJoy. Ihr seid beide Geschäftsführer, Co-Founder.
Ja.
Und du, Ulrich, warst damals nicht dabei. Mhm. Vielleicht du vielleicht nochmal einen Satz kurz zu dir und du vielleicht 2 Sätze. So in etwa so. Ganz kurz einmal.
Ja, ich bin bei uns eben für Marketing und Vertrieb, also für die ganze Marktseite zuständig. Und das haben Ulrich und ich uns auch eben von Anfang an eigentlich so aufgeteilt, dass ich mit meinem BWL-Hintergrund die Marktseite beacker sozusagen und Ulrich eben in der CTO-Rolle das Entwicklungsteam leitet.
Mhm. Genau. Ja, und ich bin bei uns für die technische Leitung zuständig. Das heißt, also wir entwickeln ja die Plattform selber in Münster und genau, das will geleitet werden. Und dann natürlich auch Betriebsthemen und so weiter, also die ganze Technik. Mhm. Und ja, von der Vorgeschichte her bin ich Wirtschaftsinformatiker, habe hier in Münster Wirtschaftsinformatik studiert. Mhm. Dann auch noch eine Zeit am Lehrstuhl mit Promotion. Und dann klassisch als Softwareentwickler gestartet. Das heißt, mach das auch schon länger mit der Softwareentwicklung.
Aber du hast, wenn ich mal kurz reindürfen darf, du hast nicht so technisch promoviert, oder? Also jedenfalls von der Richtung her will man das von außen erstmal nicht erwarten, dass du so technisch unterwegs warst.
Ja, also die Wirtschaftsinformatik ist ja so aufgeteilt in eine betriebswirtschaftliche Sphäre und die technische Sphäre. Mhm. Am Anfang nimmt man beides mit, aber zum Ende hin ist es dann in die Technik gegangen, durchaus in die praktische Informatik.
Also wenn du dann veröffentlicht hast und so, dann war das natürlich
genau, das war dann die praktische Informatik, was dann auch in die Softwareentwicklung geführt hat, macht auch Freude und hat sich jetzt bis heute so bewahrt und setzt sich jetzt fort natürlich mit KI-Themen und so weiter. Also es ist nicht mehr reines Software-Engineering, sondern ganz viel KI dabei.
Ja, natürlich. Das ist ja unser Thema, ganz klar. Genau. Weil ich das gerade nochmal gesagt hatte, dein Titel ist ja konkret von der Promotion der Dr. Rea Poll, ist das richtig?
Ja, genau.
Und das ist so das, was bei mich so getriggert hat, so, hä? Das ist ja interessant.
Das ist
ja
genau, das ist, so. Ja, aber das ist in Münster ist die Wirtschaftsinformatik den Wirtschaftswissenschaften zugeordnet.
Ja.
Das ist eine Besonderheit, die aber positive Abstrahleffekte hat. Dass es also nicht technologiezentriert ist, sondern die Anwendung im Vordergrund steht. Das ist an anderen Hochschulen anders gelöst. Mhm. Da ist es der Informatik zugeordnet. Mhm. Und daraus wiederum folgt der Grad, der vergeben werden kann vom Fachbereich. Letzten Endes ist es in der Umsetzung egal.
Ist egal. So, ja, genau. Ja. Aber trotzdem Fun Fact, wenn man so will. Ne?
Genau.
Ulf, magst du vielleicht noch ein bisschen zu Loyjoy sagen? Wo steht ihr da? Also wir wissen, was ihr so macht. Du hast Plattform gesagt, es geht konkret um Chat und ganz viel, was da dran hängt. Also ihr habt eine wichtige Plattformlösung aufgebaut. Mhm. Aber vielleicht kannst du noch mal einen ganz kurzen Überblick, wo steht ihr da? Wie lange gibt es euch? Das vielleicht nochmal auch so zwei, drei Sätze nochmal.
Genau, wir sind eine Conversational AI-Plattform. Uns gibt es seit 2018. Da sind wir gestartet. Das waren ja so, da fing das auch gerade an, in ganz vorsichtige Anfänge in Richtung generative KI eigentlich zu gehen. Da aber war aber noch komplett diese eher intentbasierte KI so vorherrschend. Und wir haben nie so an dieses Thema intentbasierte KI geglaubt, weil man kennt ja die Geschichten von alten Chatbots sozusagen, die immer so schlechte Performance geliefert haben, nie die passende Antwort so richtig.
Bisschen zu Shitstorms, ne? Also das war ja teilweise fatal, was da entstanden ist.
Absolut, ja genau. Ich zeige da auch gerne immer noch mal ein paar alte Beispiele, die irgendwie durch die Presse gegangen sind. Und wir haben damals immer gesagt, okay, lass uns dann, also wir glauben ans Thema Chat irgendwie als Interface, aber lass uns nicht so sehr die KI in den Vordergrund stellen. Wir haben das mit angebunden, wir haben aber nie groß investiert in die intentbasierte KI. Und ich weiß, wir haben damals so die ersten Gehversuche mit Bird von Google gemacht. Und das eigentlich so, glaube ich, so die ersten Anfänge eben so in diese Richtung generative KI waren und haben schon gemerkt, okay, da könnte sich was draus entwickeln, wussten aber als gebootstrapptes Münsteraner Startup werden wir das nicht zur Reife bringen sozusagen, weil es war irgendwie schon absehbar, das braucht noch sehr, sehr viel Invest, sehr, sehr viel Manpower und Daten vor allen Dingen. Ne? Also es ist ja auch, letztendlich sind die Modelle ja so gut geworden, weil sie auch wahnsinnig viele Daten als Basis bekommen haben. Und haben das immer so verfolgt und für uns war dann eigentlich wirklich so der Magic Moment mit ChatGPT, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist es wirklich reif, auch am Kunden eingesetzt zu werden. Ne? So GPT-3 war so an der Grenze irgendwo, so gesagt haben, es ist noch nicht gut genug, das kannst du eigentlich nicht bringen so richtig. Mhm. Und ChatGPT war dann irgendwie, wow, okay, das ist irgendwie jetzt doch der Durchbruch. Und ja, da haben wir sofort eigentlich losgelegt, okay, wie können wir das in die Plattform bringen, wie können wir das unseren Kunden ermöglichen und waren von daher auch direkt, als am 1. März 2023, glaube ich, die Schnittstelle dann freigegeben wurde, die API, waren wir schon live quasi und konnten es unseren Kunden anbieten und da sind dann auch einige direkt noch im März gestartet. Mhm. Da hatte man natürlich noch mit ganz anderen Themen zu tun, irgendwie mit Rate Limits und mit Performance, dass das zu lange gedauert hat, ne? Das ist irgendwie noch ein bisschen in den Kinderschuhen, das ist ja alles mittlerweile gelöst. Also seitdem sind wir sozusagen auch nach außen hin voll auf dem KI-Trip unterwegs und haben eben damals mehr Cases in Richtung Vertrieb und Marketing gemacht. Die machen wir auch weiterhin. Das funktioniert nämlich auch sehr gut per Chat. Das hatten wir auch beim letzten Mal so in den Fokus gestellt. Und sind jetzt eben auch voll in den Kundenservice-Themen. Und unser Steckenpferd ist aber immer nicht jetzt nur die KI in den Vordergrund zu stellen, die irgendwie Fragen beantwortet. Das ist nett, das braucht man, das ist auch wichtig. Sondern eben so fallabschließende Lösungen zu bieten. Also dass die KI, bei uns steckt halt noch eine Prozess-Engine dahinter, die ich mit meinem Bestandssystem verknüpfen kann, die eben die Kunden richtig an die Hand nehmen kann. Ja, also dass ich jetzt im simpelsten Fall, ich sage irgendwie, ich will hier was zurückgeben, dass der Chat dann nicht nur sagt, ja, schau mal, hier ist der Link zu dem Formular, was du jetzt ausfüllen kannst, um einen Artikel zurückzusenden, sondern der sagt, okay, hast du gerade die Bestellnummer zur Hand gib mir doch die Adresse und dann gebe ich dir direkt das Formular, ne, und du kannst es direkt hier zurückgeben und es ist vielleicht auch verknüpft mit der Datenbank von deinen Bestellungen. Also immer so dieses Fallabschließende und wir sind eben No-Code, ja, das heißt, dass du alles bei uns als Fachabteilung selber steuern kannst, selber bauen kannst und die Hürden wollen wir möglichst rausnehmen und deswegen ist so ein Großteil unserer Kunden sind auch wirklich, kommen so aus den Fachabteilungen.
Mhm. Und ihr wart immer No-Code?
Wir waren von vornherein No-Code.
Ja. Weil heute ist es ja wieder nochmal mit Vibe-Coding und so, jetzt ist nochmal die nächste Stufe erreicht irgendwie, aber ihr wart eigentlich schon auch 2018, seid ihr so losgelaufen, dass das eine No-Code-Plattform war.
Genau, aber die Prozessmodelle sind zum Beispiel XML-Dateien letztendlich, okay, das heißt, die kann man auch sehr gut generieren eigentlich, diese Dokumente, aber wir wollen den Kunden diesen Code eigentlich nicht sichtbar machen, sondern du kannst halt, ja, das Ziel ist eher, dass du es eben wirklich mit natürlicher Sprache dann künftig steuern kannst, als dass du jetzt irgendwie dich damit beschäftigen musst oder prüfen musst, ist dieser Code, den die KI jetzt generiert hat, ist der jetzt gut? Ja? Funktioniert der zuverlässig oder nicht? Mhm. Wir haben ja viele große Kunden, die das auch in kritischen Bereichen einsetzen. Mhm. Da ist, glaube ich, immer am besten, wenn man ein sicheres Prozessmodell hat, wo ich weiß, 1000 Mal wird es ausgeführt, 1000 Mal kommt auch das Gleiche bei raus. Mhm. Aber klar will ich mit der KI jetzt mehr Freiheitsgrade geben, das ist ja heute das große Thema. Und ihr Freiheitsgrade zu geben, da würden wir eben sagen, die kann dann auf die Prozessmodule, kann die KI flexibel zugreifen. Ne? Also die muss nicht an den festen Ablauf halten, weil der Kunde vielleicht ausbricht und andere Themen erstmal zwischendrin macht und fängt den Kunden dann aber wieder ein und führt ihn direkt in den Prozess, ne? Aber ist halt komplett flexibel und die KI kriegt diese Fähigkeiten, diese Skills eigentlich zur Verfügung gestellt und kann dann selber sehen, in welcher Reihenfolge mache ich das jetzt, was muss ich den Kunden fragen, wie spreche ich mit dem Kunden, das kann die KI viel autarker dann entscheiden, anhand natürlich Prompts, die man ihr vorher gibt.
Ja.
Aber ich gebe der KI viel mehr Gewicht und viel mehr Entscheidungskompetenz.
Ja, okay.
Und das ist eben das, was jetzt so, eigentlich der zweite Magic Moment für uns sozusagen, dass ich jetzt diese Flexibilität der KI noch mit an die Hand gebe.
Mit an die Hand geben. Und dann ist rein von der Plattform her, natürliche Sprache so gesagt, No-Code und auch Drag-and-Drop davon sagen. Also so wie ich das gesehen habe bei euch, ist es schon, das ist halt sehr attraktiv, dass ich die Dinge relativ leicht einfach zusammenknüpfen kann, eine Pipeline bauen kann und die läuft dann auch in Produktion durch. Mhm. Und das ist natürlich für mich als Endanwender auch wichtig zu wissen, dass ich da wirklich selbst ermächtigt bin, Dinge zu tun.
Also genau, das macht das Produkt eigentlich so sticky, dass ich auch ganz schnell mal einen Prototypen bauen kann, zeigt den Kollegen und wenn ich das gut finde, dann baue ich es weiter aus.
Ja. Ja. Stark, du hast gesagt Freiheitsgrade und dann hast du von Schnittstellen gesprochen und da kommen wir dann auch, das können wir heute auch gerne tun, technischer werden. Mhm. Ja, und dafür bist du dann hier richtig, Ulrich, dass du das auch uns ein bisschen technischer näher bringst. Was meint Ulf damit oder was meinen wir oder was meint Entropic oder was steckt da eigentlich hinter, konkret hinter MCP? Ja.
Also ich komme vom Problem her, nicht von der Technik, sondern vom Problem. Und das Problem ist folgendes, ich habe jetzt wir haben jetzt diese KI-Systeme, das kann ja von OpenAI sein, Anthropic, Mistral, was auch immer. So, die existieren jetzt. Und dann haben wir einen Haufen Bestandssysteme, das kann SAP sein, Salesforce, es kann eine Wissensdatenbank sein, Develop und viele weitere, Dokumentenmanagement und so weiter. Und diese beiden Welten müssen ja nur zusammenkommen. So, das ist irgendwie das Problem, was gerade alle Unternehmen beschäftigt, die in diesem Bereich Projekte machen. Jetzt hat Azure eine Idee formuliert, dass man das also in der Azure Cloud schön koppeln könne, mit SharePoint, OpenAI koppeln kann und so weiter. Das heißt, es gibt dort Lösungsanbieter. Aber dann habe ich immer so einen Monolithen, also eine Kopplung von Wissensdatenbank mit der AI. Das ist also nicht losgekoppelt, sondern eng gekoppelt. So. Und das ist schlecht, wenn man flexibel Dinge zusammenstöpseln will. und ist auch eine Herausforderung für LoyJoy, dass wir wollen das ja alles integrieren, dass wir dann immer so eine Art Mini-Projekt haben, diese Dinge zusammenzubringen. Also es braucht immer einen Entwickler, der die Systeme koppelt miteinander.
Ja, und du wärst ja dann auch abhängig von dieser Cloud.
Ganz genau. Ja. Genau. Und das, was jetzt der Magic Moment, der jetzt passiert ist, ist, dass Anthropic Ende letzten Jahres MCP formuliert hat als Standard. Und das ist noch stark orientiert daran, es gibt ja so Produkte wie Cursor, Zed und so weiter, also diese Entwicklungsumgebungen, die KI-supported sind, wo ich einen Agent habe, der mir Code produziert. Da hat es begonnen. Und Anthropic hat für sein Cloud gewissermaßen Standard spezifiziert, ja, wie ein Protokoll aussehen müsste, dass das enabled, dass das funktioniert, dass ich solche Systeme bauen kann.
Mhm. Anthropic sitzt auch irgendwo da im Valley, ne?
Ganz genau, ganz genau. Das sind hauptsächlich ehemalige Mitarbeiter von OpenAI, was Eigenes gegründet haben. Ja. So. Das heißt, das haben die erstmal als Spezifikation vorgeschlagen und ist dann auch so begonnen, dass MCP vor allem lokal ausgeführt wurde. Es war also ein bisschen nerdig, also ich sage mal Nerdspace.
Schon mit der Formulierung oder bist du jetzt noch vor deren sozusagen
mit der Formulierung?
Mit der Formulierung und dann, war das noch ziemlich nerdig.
Sozusagen. Dann wurde das doch recht schnell erkannt, so in der Nerdsphäre, wie cool das ist. Und drückte
und du warst da schon drin, also du hast das sehr
genau,
früh.
Genau, weil es auf Reddit, in Local Llama und jetzt MCP gibt es Subreddits, in denen das heiß diskutiert wird. Mhm. Also da ist jeden Tag die Hölle los.
Okay.
Deshalb die Empfehlung, für jedermann bei Reddit reinzuschauen,
dass ich mir was gerade abgeht. Wir hatten auch schon die Diskussion, sollten wir nicht auch mehr auf Reddit mal sehen. Ja.
Also es ist von X nach Reddit rübergeschwappt, letzten Endes.
Aber von X auf Reddit rübergeschwappt, weil sie das formuliert haben. Und ist das dieser Blogartikel gewesen, den ich dann auch selber, oder gab es irgendwas vorher schon, wenn du sagst, formuliert? Also irgendwo auf Reddit schon irgendwie Mitarbeitende von Anthropic, die da wahrscheinlich viel diskutieren, nehme ich an.
Genau, und dann wurden die Use Cases erkannt und dann ging es los so mit awesome MCP-Listen. Mhm. Also wir reden ja von Ende letzten Jahres.
Das hört sich das ist noch nicht lange her.
Also es gab dann auf GitHub gibt's immer diese awesome Listen von irgendwas, in diesem Fall awesome MCP-Servers. Also da haben dann Entwickler eine LexOffice-Integration gebaut, Salesforce-Integration und so weiter. Mhm. Das heißt, sie hatten lokal ihr Cloud laufen, weil es ja von Anthropic kommt, ihr Cloud laufen und dann konnte man in Cloud eintragen, folgende MCP-Server möchte ich nutzen. Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf. Letzten Endes, also ich konnte eintragen LexOffice, Salesforce und so weiter. Mhm. Das lief alles noch lokal zu der Zeit. Also ich musste das alles zusammenpuzzeln auf dem eigenen Rechner. Es war also noch nicht business-kompatibel, aber zum Basteln geeignet. Und da gibt es jetzt längliche Listen. Wenn man nach MCP sucht, awesome MCP-Servers, dann kommen alle diese Plugins, die man reindocken kann. Und dann kann auf einmal die KI diese Systeme steuern, also kann Daten rausziehen, Retrieval, oder kann auch Aktionen auslösen, was ja noch viel spannender ist. Mhm. Weil in den letzten zwei Jahren, haben wir ja immer nur über Retrieval geredet. Also diese RAG-Pipelines, die auf jeder Messe zu sehen sind, also Retrieval Augmented Generative AI, kennen wir ja mittlerweile alle. Mhm. Das ist ja alles Informations- oder Wissensgewinnung und dann Reproduktion im Chat beispielsweise. Jetzt geht es aber darum, Aktionen auszulösen. Mhm. Also viel spannender.
Also in zum Beispiel LexOffice? Oder
ganz genau, ganz genau. Mhm. Das Problem war nur bis dahin, dass es alles lokal zusammengepuzzelt werden musste mit Skripten. Mhm. Ja? Aber das Potenzial wurde auf einmal sichtbar. Und die ganzen Erfolgsmeldungen waren dann auch auf Reddit. Ja? Also geradezu euphorisch. Und da war klar, das war so im Februar, März irgendwann auch bei der Data Unplugged viele Gespräche gehabt. Da ist was, aber es ist noch nicht industriekonform. Es ist noch nicht für die Industrie geeignet. Und der Moment ist jetzt in den letzten Wochen gekommen, als nämlich das Ganze remote per HTTP möglich wurde. Also HTTP ist ja im Web das Protokoll, um Daten zu laden, Daten auszutauschen. Das wurde eingebaut in den Standard. Das heißt, der Standard wurde erweitert. Dieser MCP-Standard, der von Anthropic gekommen ist. Und die Industrie ist draufgegangen. Das heißt, es wurde das, was Anthropic initial formuliert hatte, wurde allgemein aufgegriffen in der Industrie. Und es wurden Themen wie Authentifizierung und weitere Capabilities, die wurden in den Blick genommen, vereinfacht. Zum Beispiel, um das auch eben zu nennen, der initiale Entwurf, um MCP Remote zu ermöglichen, also dass ich einen Remote-Server habe, den ich andocke an meine lokale KI, das wurde initial mit einem etwas umständlichen Protokoll gemacht, nämlich Server Send Events. Das ist von HTTP so eine Erweiterung, die ziemlich cool ist, weil sie bidirektionale Kommunikation möglich macht. Das heißt, die KI kann eine Anfrage ans System schicken. Mhm. Und wenn die nicht sofort fertig wird, also asynchron ist, dann kann die KI erstmal weitermachen. Und der Server Der MCP-Server meldet sich später zurück, wenn er mit Prozessieren fertig ist. Also das heißt, die haben da schon einen sehr großen Use Case im Blick gehabt. Das Problem ist nur, dass man den schlecht deployen kann in der Cloud.
Mit die meinst du jetzt dann in dem Fall?
Ja, die Industrie-Partner, also letzten Endes Entwickler bei Microsoft, Google und alle, die draufgesprungen sind. Primär Silicon Valley.
Ja.
Die haben das erkannt und haben es dann vereinfacht. Und das heißt, das, was ich gerade genannt habe, also Server-Send Events, SSE, sieht man jetzt überall. Das ist die zweite Generation von MCP gewesen. Also die erste war dieses lokale mit Standard-IO, STD-IO, rein lokal. Dann war die zweite Generation mit SSE, Server-Send-Events. Und die dritte Generation jetzt, seit ein paar Wochen, ist Streamable HTTP. Und sind alles also Buzzwords, aber letzten Endes ist es fast wie eine REST-API. Es ist extrem vereinfacht worden. Haben wir auch bei uns implementiert selber, weil die Libraries noch nicht weit genug sind, haben wir selber einmal implementiert, das Protokoll, um schon loslegen zu können. Und also ich habe es gemacht, ich war nach einem Tag durch, weil es fast wie eine REST-API ist. Bisschen anders mit JSON.
Also wenn man Endpoints RPC mal gebaut hat, dann ist es eigentlich...
Also die Buzzwords insinuieren fast, es wäre komplex, aber es ist erstaunlich einfach. Ja, es ist letzten Endes, wenn ich es einmal benennen müsste, JSON-RPC, das sind vier JSON-Objekte, also eine Anfrage, eine Antwort, eine Fehlermeldung. Und eine Message, so ist also simpel.
Da gibt es natürlich schon massenhaft Vorlagen. Und
genau.
Beziehungsweise kannst du auch das mit heute logischerweise fast schon autocomplete.
Genau, also das hast du nach einer Stunde, wenn du es bauen müsstest. Dann kommen wir ja gleich drauf, was MCP intern macht. Aber diese MCP-Capabilities, diese Tools, die müssen sich selbst beschreiben. Das gab es auch alles schon mit OpenAPI. Also JSON Schema ist da so ein Ding. Ist auch alles gelöst.
Ja, ist schon längst gelöst, ja.
Ja, dockt man da eben an. Und dann kann man schon loslegen, diese MCP-Dinge zu bauen, über die wir gleich reden. Das sind dann Tools, Resources und so weiter. Und die strukturieren dann, wie so ein MCP-Server seine Dienste der AI offeriert. Also das ist dann eigentlich MCP im Kern, was dieser MCP-Server der AI offeriert, damit die auf einmal mit der ganzen Umwelt reden kann, mit den IT-Bestandssystemen.
Ja,
bevor
du das nochmal auswählst, ich habe gerade so einen Gedanken und eine Frage im Kopf. Es gab ja, das war auch eine riesen Keynote, diese ganzen Möglichkeiten, so Apps zu haben oder Custom.
Ja.
Ist das dann tot? Also ist das dann für OpenAIDS ein Problem? Weil erstmal denke ich mir dabei, okay, das ist ja eigentlich die Richtung, die mal angedacht wurde schon, dass man jetzt sozusagen Action, ne, so sozusagen die Lösung auch in den jeweiligen Anwendungen mit KI auflegt.
Ja, das ist eine super spannende Frage. Also die Frage ist ja, ich deute es nochmal um, läuft die KI eigentlich in Salesforce und in LexOffice und Dativ und so weiter? Ist da eine KI drin? Oder aber habe ich als Abteilung oder als Unternehmen eine KI, ein Agent, und docke da die ganzen Systeme dran? Ja. Und mein Eindruck ist, es geht gerade auf Zweiteres. Also eigentlich der Zug ist abgefahren, jetzt eine AI in Produkte einzubauen. Sondern das ist ja auch ein Machtkampf, den OpenAI sicherlich nicht verlieren will. Die Frage ist ja, auf welchem User-Interface bewege ich mich tagtäglich? So gesehen ist es auch ein Angriff auf die IT-Industrie. Also die Frage ist nachher, wer dominiert das Interface, ne? Und hat da etabliert eine Loyalität am Kunden? Wo bewege ich mich als Kunde tagtäglich? Und das ist jetzt ein Move auf dem Silicon Valley. Deshalb hat es uns auch so aufgeschreckt, dass zum Beispiel in Deutschland wir jetzt in den Bestandssystemen schön MCP-Server einbauen. Also wie so ein USB-Stecker, ja. Und dann kann man das schön in die KIs reinstecken, die ja überwiegend in den USA laufen aktuell. Und die übernehmen dann die Kontrolle über LexOffice und so weiter und steuern das als virtueller Mitarbeiter in der Endausbaustufe.
Ja.
Ja, und genau. Und da merkt man eben, um das abzuschließen, also MCP in dem ursprünglichen Entwurf von Anthropic war stark orientiert daran, so Entwicklertools zu ermöglichen. Also sowas wie Cursor oder Z. Das ist der erste Use Case gewesen, so Agents zu haben, die autonom programmieren. Also ich gebe da einen Programmierauftrag rein und dann bekomme ich die UX raus. Das ist ja letztes Jahr alles gekommen,
kennen
wir. Und daran orientieren sich die Bausteine von MCP. Das ist nämlich also, es gibt vornehmlich Tools. Also Tools könnte sowas sein wie, ich kann das Wetter abfragen, ich kann eine E-Mail auslösen, ich kann das Postfach laden und so weiter, das sind Tools. Dann gibt es Resources, das ist letzten Endes ein Dateisystem oder in einem Git-Repo Dateien, also es ist eine Leseoperation, das ist das Zweite. Dann gibt es noch Prompts, Das heißt, man kann im MCP-Server Prompts hinterlegen, zum Beispiel machen Code-Review von oder generiere mir ein Dokument in folgender Struktur, also eben wie man promptet. Diese Prompts können im MCP-Server hinterlegt werden. Und dann gibt es noch viele weitere Dinge, das wird jetzt sehr detailliert, aber diese Fähigkeiten bietet ein MCP-Server. Und den klicke ich dann, hänge ich rein in die AI. Und dadurch bekommt die AI also Zugriff auf das Dateisystem und kann sich Dateien rauspicken. Es bekommt die Möglichkeit, Operationen auszulösen mit den Tools. Mhm. Und diese Prompts, die ja vorgefertigte Anweisungen sind, die können in dieser AI ausgewählt werden vom Nutzer.
Ja, also mit den Prompts, du hast gesagt, Tools, Ressourcen, Prompts. Die Ganz Prompts genau. nutzen die Tools und die Ressourcen, um ja. Lösungen.
So greift das ineinander. Es gibt noch weitere Themen, die sind aber sehr detailliert. Da entwickelt sich das jetzt hin. Und wenn man sich das einmal anschaut, dann ist der Ausgangspunkt ganz klar, also eben Cursor und so weiter, dass man eine IDE, also eine Entwicklungsumgebung, mit einem Agenten aufschlauen will. Das ist letztes Jahr der Startpunkt gewesen. Mhm. Aber mit diesem Shift zu Streamable HTTP löse ich es ja von der lokalen Maschine los. Ich bin nicht mehr auf den lokalen Rechner begrenzt, sondern ich kann auf einmal ein Salesforce andocken, ein SAP und weiteres. Ja, das wird auf einmal möglich dadurch. Seit 3-4 Wochen ist das jetzt. Mhm. Und es haben sich eben alle AI-Anbieter, also Google, Microsoft und so weiter, die haben sich alle committed auf MCP. Mhm. Und alle in derselben Woche, zum selben Zeitpunkt, das war im Mai, waren die Keynotes witzigerweise am selben Tag. Anthropic hat sich auch committed. Das heißt, die AI-Anbieter haben sich auf den Standard committed. Und dadurch entsteht jetzt ein Zwang in der Industrie der IT-Bestandssysteme, das auch zu integrieren, weil sonst bin ich ja nicht AI-fähig. Mhm. Und damit shiftet jetzt aber der Use Case. Es geht nicht mehr um Entwicklung, sondern dass ich der AI Zugriff auf IT-Bestandssysteme gebe, die ich halt im Unternehmen so rumstehen habe. Mhm. Also der Use Case wird viel größer gerade.
Ja. Ja. So, und okay, jetzt haben wir gerne den Vergleich, du hast es selber gesagt, USB oder USB-C, dieses Herstellerunabhängige, das bringt es noch mehr so auf den Punkt als Vergleich, ne?
Ja,
hört man gerne. Oder du hast eben HTTP gesagt, fürs Web ist auch so eine Analogie. Und das breitet sich gerade komplett aus. Und das ist quasi ein Standard. Also deswegen, das steckt ja im Wort Standard. Das ist das, was sich jetzt als Standard etabliert und ist auch absehbar, dass es einer wird. Jetzt schon, ne? Weil du sagst, vor 3-4 Wochen, da gibt's ganz viel, eigentlich wirst du abgehängt, wenn du diesem Standard jetzt schon nicht folgst.
Genau, also für dieses Jahr, wenn man jetzt mal nach vorne schaut, wo der Puck hinläuft, wie beim Eishockey, also für dieses Jahr, würde ich davon ausgehen, Ende des Jahres reden alle nur noch von MCP auf Konferenzen und so weiter, würde ich jetzt mal erwarten, dass das Thema wird, auch wenn so Agentic dran steht, dann ist darunter aktuell MCP. Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, ist MCP als Protokoll in 2 Jahren noch existent? Keine Ahnung, ist auch egal, weil es geht um das Architekturmuster. Mhm. Ja, dass wir die AIs jetzt verbinden können mit IT-Bestandssystemen.
Mhm. Weil die soll ja irgendwas machen. Ein Ganz Agent kann ja nur dann was machen, wenn er eine Schnittstelle hat.
Ganz genau. Denn was ist gerade das Problem? Ich muss copy-pasten. Mhm. Also ich gehe in ChatGPT, mache da irgendwas und muss dann copy-pasten. Das ist ja gelöst worden bei Cursor und so weiter in den Entwicklungsumgebungen. Da wird ja direkt zugegriffen ins Dateisystem. Aber im Geschäftsumfeld ist ja immer noch Copy-Paste angesagt. Es sei denn, ich schreibe eine E-Mail oder sowas, dann habe ich ein Autocomplete.
Ja.
Und das wollen die im Silicon Valley natürlich jetzt lösen. Dass da kein Mensch mehr dazwischen sein muss, der copy-pastet.
Aber Copy-Paste ist ja nur ein ganz kleiner Use-Case, oder? Also das ist, also ineffizient, aber vieles, was du tust und was dann du abgeben möchtest, ist ja sowieso nicht Copy-Paste, oder? Also so stelle ich mir das gerade vor, wenn du mit Systemen arbeitest, machst du ja schon mehr als nur ChatGPT nutzen, Copy-Paste. Und du könntest doch mit so einer, weil Agenten könnten ja viel mehr als ein ChatGPT allein copy-pasten.
Genau.
Es geht noch darüber hinaus, genau. Aber heute ist es halt so die Situation in Unternehmen. Viele haben eben irgendwie den Copilot eingeführt oder nutzen ChatGPT oder ähnliches. Mhm. Und keine Ahnung, du musst jetzt irgendwie, sagen wir mal, Stammdatenpflege in SAP machen. Mhm. Dann kopierst du halt irgendwie die paar Begriffe, ne, die du vielleicht schon in SAP hast, von deinem Produkt, kopierst du darüber, hast deinen Standard-Prompt für ChatGPT schon erstellt, den du dann irgendwie entweder wieder reinkopierst oder ne, über irgendwie über ein GPT, was du selber gebaut hast, dann irgendwie das aufrufst und lässt dir daraus dann eine für dein Unternehmen nützliche Produktbeschreibung zum Beispiel erstellen, bevor du die lange selber tippst. So. Mhm. Und das ist dann heute halt, okay, ich habe eine lange Produktliste vor mir und dann ne, kopiere ich die rüber, lass vielleicht auch noch kopiere noch Sachen rüber, die noch korrigiert werden sollen und so weiter. Mhm. Also, und da ist eben jetzt die Idee schon mal, warum sollte ich das tun? Ne? Warum bin ich hier der Copy-Paster? Mhm. Ich könnte ja die KI jetzt an das produktführende System irgendwie anbinden, eben per MCP, und die schaut, kann direkt darauf zugreifen, sieht die ganzen Produkte, greift auf meinen Prompt zu und erstellt mir da die fachlich korrekten Produktbeschreibungen raus. Mhm. Also das wäre jetzt mal so der so ein naheliegender Anwendungsfall, wo ich heute einfach wahnsinnig viel Zeit verliere, dadurch, dass ich Copy-Paste mache. Ja. Und wo dann jetzt eben die Sache ist, wird jetzt in diesem Produktsystem künftig eine KI sein, die die Produktbeschreibung für mich generiert? Oder wird quasi mein zentraler Hub, mit dem ich arbeite, ChatGPT sein? Oder ein anderer Agent halt, das ist das Interface, mit dem ich künftig arbeite, der über dann eben MCP oder das ist eben jetzt gerade das heiße Thema sozusagen, ne? Aber welches Protokoll auch immer, aber es wird eben im Moment das MCP, was den Druck ausübt, wird es das sein, ne? Wird mein Agent über MCP mit dem PIM-System beispielsweise, mit dem Produktsystem irgendwie reden, oder mache ich das in dem Produktsystem und da wird irgendwie die KI eingebaut? Das ist eigentlich gerade so die Frage, und natürlich wollen OpenAI und Microsoft und Google mit ihren KI-Agenten, die wollen, dass du da drin arbeitest, dass du da empowered wirst, die Dinge eben richtig zu lösen und nicht Copy-Paste zu machen. Und das wird jetzt für viele Softwarehersteller, glaube ich, ein gewisses Dilemma, weil die Anwender werden fordern, ihr müsst MCP-fähig sein. Ne? Warum muss ich hier bei euch, muss ich noch Copy-Paste machen, bei anderen muss ich es nicht. Mhm. Und die werden aber vielleicht sagen, ja, wir wollen aber unsere eigene AI irgendwo einbauen und nutzt doch die. Ne? Aber dann sagen, ja, dann müssen die aber die Kollegen zwischen den Systemen hin und her wechseln. Also das ist, glaube ich, der Konflikt, der jetzt noch nicht so ganz, der jetzt noch nicht da ist, aber der irgendwie zwangsläufig aufkommen wird.
Ja.
In der Softwarebranche und in den Anwendungsunternehmen.
Und Erwartungshaltung hast du auch reingebracht. Wenn die Nutzerin gewisse Erwartungen haben, musst du denen ja auch gerecht. Du kannst nicht sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mit. Das geht ja nicht. Also wenn die Erwartung nun mal da ist, dass man über so ein Protokoll kommunizieren kann, dann kannst du dem nicht verwehren. Das ist, dann musst du es tun. Ne?
Es entsteht ein Zwang auf die Hersteller. Zwang,
genau, ist auch so ein Wort. Ja. Das ist der Zwang dann auch. Ne?
Ja. Du musst als Hersteller eines Bestandssystems, musst du MCP einbauen.
Ja.
Sonst
eine Konkurrenzlösung gewählt, die das kann.
Genau,
ne?
Also der Klassiker ist das CRM.
Ja.
Ja. Das CRM muss in Zukunft MCP andockbar sein. Wenn es das nicht ist, wechselt man das CRM.
Wie weit sind die da eigentlich? Also Salesforce, HubSpot und Co.
Also die schreiben sich natürlich jetzt alle Agentic und AI auf die Fahnen. Mhm. Und Salesforce beispielsweise im nächsten Release haben die das. Mhm. So, muss man sich jetzt nochmal anschauen. Salesforce ist ja eine ganze Suite. Was meinen Sie jetzt damit mit Salesforce? Ist es nur das Kernprodukt oder wird sich abzeichnen? Mhm. Aber was überraschend war, die Synchronität der Ankündigungen im Silicon Valley. Das hat mich wirklich überrascht. Im Mai ist ja kein Zufall, dass an einem Dienstag sowohl Microsoft eben MCP und Windows, wir steuern jetzt hier Windows, ja, komplett als Plattform. Mhm. Oder Google MCP in Gemini. Das war mit einer Stunde Versatz in den Keynotes. Mhm. Und dann am Freitag eben Anthropic. Ihr könnt jetzt auch eure MCP-Server als URL eintragen in unserer AI, in Claude. Mhm. Und dann übernehmen wir die ganze Integration für euch. Wir steuern dann euer System fern. Und OpenAI hatte es dann auch. Sie haben es noch nicht mal groß angekündigt. Aber ich habe es alles schon ausprobiert. Also auf dem User-Interface in ChatGPT kann ich es noch gar nicht nutzen. Da ist MCP eher stiefmütterlich. Aber auf der API, auf der Responses API, funktioniert das alles schon. Und total robust. Und ich will auch ergänzen, jetzt könnte man sich ja fragen, übernimmt dann die KI ungesteuert die Kontrolle? Die kann ja Dinge, Aktionen auslösen. Ist ja nicht nur lesend, sondern auch schreibend. Und selbst sowas wurde vorgedacht im Protokoll. Nämlich, dass man einsteuern kann, ob nochmal eine Rückfrage am Menschen erfolgen soll oder nicht. Also bevor einzelne Aktionen ausgelöst werden. Und die Beschreibung von Tools in MCP, also zum Beispiel lege eine Datei an, versende eine E-Mail und so weiter, die haben Hints, ob die Aktion destruktiv ist, ob sie read-only ist und so weiter. Also diese Hints geben dann Indikationen an die KI, in welchem Maße der Mensch noch eingebunden werden muss. Mhm. So, also selbst dieser Layer, dieser Berechtigungslayer ist schon mit im Protokoll eingedacht.
Ja.
So.
Eingedacht, umgesetzt.
Und das alles ist zeitgleich live gegangen in einer Woche, im Mai. Mhm. Und war hier noch so gar nicht Thema. Und
deshalb, warum hast du eben gesagt, kein Zufall? Also Was meinst du damit? Also das ist sehr kurz hintereinander, eine Stunde später machen die auch dazu was. Ist das irgendwo von zentraler Stelle, weil Reddit ganz viel darüber, oder was meintest du damit?
Ja, das, also die, dass das jetzt zeitgleich in den Produkten im Silicon Valley auftaucht. Ja,
in sehr kurzen Zeitfenster meinst
du. In derselben Woche.
Ja, selbe Woche so.
Zeigt ja irgendwo, dass es ein planvolles Vorgehen ist.
Ja.
Ja, und das
aber nicht
insofern jetzt dieses Jahr zeitgleich abgehen wird.
Aber nicht orchestriert unter denen, sondern zeigt eher den Druck, also dass, ja, ja, dass keiner zu langsam
sein wollte. Die haben, alle das Potenzial erkannt.
Okay. Und man kann das eigentlich sagen, es ist an einem Tag von, es ist irgendwie eine Sache, die total in den Kinderschuhen steckt und die mehr für Developer ist, die lokal was basteln, plötzlich hochrelevant geworden.
Ja.
Also es hat den unglaublichen Boost an einem Tag quasi bekommen von Spielerei, Nerdgeschichte zu, okay, das scheint der Standard jetzt auf einmal zu sein. Ne? Und das war für uns ja auch so dieser überraschende Moment. Ich weiß nicht, wir haben dann ein bisschen hin und her geschrieben, wie jetzt, was geht da ab gerade? Irgendwie Microsoft eben sagt irgendwie so, ja, du kannst künftig komplett Windows-Rechner per MCP dann fernsteuern, also per KI fernsteuern zum Beispiel. Also nicht nur eine kleine Ankündigung, ne, ja, MCP irgendwie so im Nebensatz, sondern total zentral in diesen Developer-Konferenzen am gleichen Tag von den größten Software-Playern der Welt eben auf einmal ist das Thema auf der Agenda. Auch wenn du, ne, wie gesagt, vorher war es auch für uns so die Überlegung, ja, was machen wir damit? Ne, wie kriegt man das aus dieser Spielerei raus? Wird das da überhaupt rauskommen? Mhm. Und auf einmal war klar, okay, und jetzt müssen wir handeln.
Es passt auf, wenn ich das eben einwerfen darf. Die Frage ist ja, warum jetzt? Weil es gab letztes Jahr schon Function Calling bei OpenAI. Das war so eingebaut im Protokoll, also in deren API, dass man der KI Funktionen anbieten konnte. Functions. Mhm. Also Taschenrechner und so Kleinkram. Mhm. So, das gab es ja schon. Also warum kommt es jetzt gerade jetzt? Und nach meinem Dafürhalten oder unserem Dafürhalten ist der Enabler, dass jetzt die Modelle sich verändert haben. Nämlich, das Protokoll war bei Function Calling schon ähnlich. Mhm. Es war noch OpenAI spezifisch. Also man hatte ein Vendor-Login auf OpenAI. Das ist jetzt gelöst. Aber das hatte auch JSON-Schema, das war alles gleich. Ne? Was jetzt verändert ist, ist, dass die seit Januar die AI-Modelle diesen Think-Modus haben. Mhm. Das kennt man ja auch, wenn man Deep Research und so weiter nutzt.
Ja, Reasoning.
Immer Reasoning und dann Zwischenschritt und dann wieder Reasoning. Mhm. Das läuft ja bis zu 20 Minuten, dass da die KI sich selbst bespielt.
Mhm.
Und das ist ja seit Januar, dass mit O1 das erstmalig so gekommen ist und dann ja DeepSeek gekontert hat, ne, aus China. Und dann ist ja jetzt wiederum O3 gekommen, die jetzt vorletzte Woche, dass sie das Pricing um 80% gesenkt haben. Und diese Modelle braucht man, wenn es Multistep sein soll. Das heißt, meine Empfehlung wäre mal, in ChatGPT das auszuprobieren, den DeepSeek-Modus. Also, und dann
Deep Research.
Genau. Und dann geht ja rechts diese Leiste los, wo dann Webseiten abgesurft werden.
Mhm.
Da mal reinzuschauen, sich vorzustellen, diese Webseitenaufrufe sind jetzt mal Aktionen, die ausgelöst werden. Das ist eigentlich das, wie man sich vorstellen muss. Das sind jetzt alles MCP-Tool-Calls, die Aktionen auslösen. 20 Minuten lang läuft da die KI.
Mhm.
Und das ist ja nur möglich, seitdem es diesen Thinking-Modus gibt. Und zudem mittlerweile jetzt auch die AI-Anbieter MCP dem Modell reintrainieren. Das heißt, das Modell weiß jetzt, dass es MCP gibt, wie es diese Tool-Calls aufbauen muss und so weiter. Da muss ja eine Menge Technik passieren. Das ist reintrainiert und das ist jetzt neu. Also nicht so sehr das Protokoll, sondern dass sich alle dafür entschieden haben, das der AI beizubringen und eben, dass die AI Multistep durchläuft. Also nicht nur viele gehen ja davon aus, ich stelle eine Frage an ChatGPT und bekomme eine Antwort und dann ist der Zauber vorbei. So, aber darum geht's gar nicht. Sondern, dass ich der AI einen Auftrag gebe und dann läuft das Ding 20 Minuten und macht dabei 100 MCP-Calls.
Wobei Dialog war ja vorher immer schon das, was ChatGPT ausmacht. Also nicht nur eine Prompt und dann Antwort. Ich weiß, dass das viele so nutzen, aber im Kern war Dialog immer das eigentlich. Ne?
Genau, vielleicht der Dialog ist gerade der Status quo.
Mhm.
Aber eigentlich geht's ja um Agents.
Mhm.
Also man muss eine Abstraktionsebene höher.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt schon da ist, aber also mit Agent-to-Agent ist auch das standardisiert.
Mhm.
Und gibt einen Ausblick darauf, dass diese Konversationsansicht ist eigentlich nicht das Endgame. dass ich da immer reintippen muss und dann einen Dialog führe mit einer Maschine, sondern es geht ja eigentlich darum, Arbeitsaufträge zu platzieren in der KI. Dann kann die KI 20 Minuten laufen, prozessiert das alles, macht vielleicht 100 MCP-Calls und reportet mir zum Schluss das Arbeitsergebnis. So, und falls MCP-Calls dazwischen waren, die freigabebedürftig waren, passiert das, weil MCP das eben vorsieht, wie gerade erwähnt, habe ich Freigabeschritte dazwischen. Ja. Aber ansonsten läuft das durch. Und dafür ist ChatGPT oder diese Konversationsansicht eigentlich das falsche Format. Ich will ja mit meinem SAP auch nicht chatten. Das heißt, wenn ich jetzt Produkte sehe, die irgendwo AI einbauen in Bestandssysteme und das ist konversationell, dann ist das nach dem alten Paradigma. Das neue Paradigma wird sein, ich habe eigentlich einen Arbeitsvorrat, ich habe Tasks und diese Tasks müssen abgearbeitet werden. Und diese Tasks bestehen dann aus Bestandteilen, aus Parts. Es werden Artifacts generiert. Und das denke ich mir jetzt nicht aus, sondern das ist Agent-to-Agent. Das ist ein Protokoll, was es möglich macht, dass also Agenten miteinander reden können. Das ist also jetzt ein Sprung. Das heißt, ich habe einen Agenten, der per MCP mit Fähigkeiten ausgestattet ist. Der kann vielleicht ins CRM reingreifen, kann an der Webseite was ändern, vielleicht. Also je nachdem, was ich an MCP-Tools gebe. Und dem Agenten gebe ich jetzt einen Arbeitsauftrag.
Ja.
So, dann rödelt der da rum, holt sich ein paar Freigaben ab in so einer Taskliste und dann prozessiert er das. So, und der nächste Schritt ist dann nämlich, dass mit Agent-to-Agent gelöst wird, also wie bekommt denn dieser Agent, den ich gerade erwähnt habe, wie bekommt er denn seine Tasks? Die müssen ja irgendwie da reingegeben werden. Und Agent-to-Agent löst das eben, das hat Google vorgeschlagen, das Protokoll, dass nämlich ein Agent dem anderen Tasks überreichen kann. Auch wieder. Ich habe mir das auch schon angeschaut mit JSON-RPC. Also das sind dieselben Building-Blocks wie bei MCP. Nur, dass es dort nicht um Tools und um Resources und Prompts geht, sondern es geht um Tasks, die hin und her laufen.
Also sowas wie, mein Agent ruft irgendwo an, soll einen Tisch reservieren. Ja. Dort ist ein Agent, der nimmt diesen Auftrag an und reserviert einen Tisch.
Ganz genau. Das heißt, das ist jetzt ein Shift von, ich habe einen Agenten, vielleicht unternehmensintern, der Dinge tut, hin zu, da sind mehrere Agenten, die miteinander reden, können jetzt Abteilungsagenten sein. Es wird aber auch so laufen, dass die Endkunden selber auch ihr Gemini auf dem Smartphone haben. Das ist ja der Agent. Oder ich habe einen ChatGPT und weise den ChatGPT an, besorge mir einen Tisch irgendwo oder ich möchte irgendein Produkt erwerben. So, dann ist das ja aktuell bei Deep Research eben immer ein Research-Auftrag. Es werden also Webseiten abgeklappert.
Ja.
Aber das, was Google mit Agent-to-Agent vorschlägt, ist eben, also du gibst deinem ChatGPT oder deinem Gemini, gibst du einen Arbeitsauftrag, möchte das und das haben. Und dann läuft Gemini los als Agent und interagiert mit anderen Agents, die beispielsweise von Unternehmen kommen.
So, das ist da ganz kurz nur da, ist ja die Implikation eigentlich richtig, richtig krass, wenn man die ein bisschen weiterdenkt. Weil was du gerade gesagt hast, Benne, war ja, mein Agent ruft den anderen Agent an, um einen Tisch zu reservieren. Jetzt wird es aber wird es vielleicht erstmal anders aussehen, dass eben die Adaption von den Konsumenten eben sehr stark sein wird, wahrscheinlich auch recht schnell. Das ist für mich so im Moment, also ich nutze auch Gemini und ChatGPT sehr intensiv, sozusagen im privaten Umfeld. Also ich treffe eigentlich keine größere Kaufentscheidung mehr, ohne da mal ein Deep Research zum Beispiel losgeschickt zu haben. So, dann könnte es künftig eben Schritt weiter gehen, dass ich sage, ja, okay, hast das Richtige ausgewählt, dann bestell mir das da, wo es am besten, am günstigsten, wie auch immer ist. So, und wenn jetzt die Unternehmen an der Kundenschnittstelle eben weiter sagen, ruf mich an während der Öffnungszeiten zum Beispiel, um hier zu bestellen, ne, oder füll unser Bestellformular aus, dann muss die KI natürlich erstmal das übersetzen oder ruft den Menschen an und der ist vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass nicht mehr der Kunde selber anruft, sondern nur noch seine KI mir die Ehre gibt. Also wird das auch die Unternehmen natürlich an der Kundenschnittstelle unter Druck setzen, zu sagen, ich muss ja hier eigentlich, wenn ich nicht blöd bin, habe ich hier auch einen Agent, der eben, wo das alles per Schnittstelle geht, viel effizienter, als wenn die per Telefon irgendwie miteinander kommunizieren, was ja viel zu langsam ist für eine Technologie sozusagen. Also das muss ich künftig dann auch einen Agent bereitstellen, wenn ich nicht überrannt werden will von Agent-Anfragen, die ich dann manuell bearbeite, oder dass ich vielleicht abgehängt werde, weil andere Unternehmen, die ähnliche Produkte anbieten, schon einen Agent anbieten, das der KI viel leichter machen, rund um die Uhr da irgendwie zu recherchieren, Bestellaufträge rauszugeben, aktuelles Pricing zu bekommen und so weiter. Also wenn ich nicht Gefahr laufen will, dieses dieses Agentic Web quasi zu verpassen, dann muss ich eigentlich als einen Agent bereitstellen, der eben für diese Requests von Kunden da ist. Und ich glaube, das ist jetzt noch ganz am Anfang. Aber ich komme mir aktuell so ein bisschen so vor wie 2010, als ich irgendwie Google Maps genutzt habe. Ich glaube, es war so 2010, da war das noch nicht so verbreitet irgendwie. Ne? Da hatten die meisten Leute ihre teuren Navis in den Autos, die aber total oldschool waren.
Ja,
und ich dann und ich dann irgendwie immer den coolen Effekt hatte, mit meinem 200€ Google Phone an dem Stau vorbeigeroutet zu werden, weil Google Maps das eben dynamisch wusste und viel besser informiert war. So, oder auch Abkürzungen irgendwie gefahren bin, weil das Google Maps halt damals echt ein Vorteil war. So, heute natürlich null Vorteil, weil das alle irgendwie auf diese Daten zugreifen. Aber so, das war auch noch so vor der Welle, ne? Also man hat irgendwie schon gesehen, okay, künftig werden alle diesen Vorteil nutzen. Okay, dadurch wird er in dem Moment, bei Google Maps wird er dann weniger wert, aber bei den Agents ist das ja nicht der Fall sozusagen, ne? Also wenn jetzt alle Kunden nach und nach oder alle Konsumenten so nach und nach entdecken, warum gehe ich eigentlich hier durch 1000 E-Commerce-Seiten und gucke mir Produktvergleiche an und lese mir das alles durch, wenn ich doch einfach meinem Agent sagen kann, pass mal auf, keine Ahnung, ich brauche eine Heißluftfritteuse. Du weißt ja, wie viele Familienmitglieder ich habe. Du weißt, was ich gerne esse. Also leg mal los, besorg mir eine gute Heißluftfritteuse jetzt so, ne? Und ja, und dann schaut er halt da, wo er wahrscheinlich am einfachsten einen Agent findet. Und der kriegt den Bestellauftrag. Oder wie wird das entschieden künftig? Ich weiß es noch nicht, ne? Aber wenn ich da jetzt nicht mitziehe, kann ich, glaube ich, relativ schnell ins Hintertreffen geraten und habe vielleicht so diesen Effekt, okay, irgendwie meine Kunden, die schicken ihre KI los und ich stehe hier und muss das irgendwie manuell abarbeiten.
Ja, So, das sind wir bei Agentic Web, das musst du mitmachen, du brauchst eine Agentic Workforce, du brauchst das Wissen und die Technologien in-house brauchst du aufbauen, musst du suchen und da brauchst du MCP als Enabler für die Agents.
Ne? Damit du überhaupt einen Agent bauen kannst.
Genau, damit du den Agent bereitstellen kannst, musst du intern MCP-fähig sein, weil sonst eben kannst du keine aktuellen Produkte irgendwie abrufen, kannst du die Kundendaten nicht bearbeiten, weil du nicht aufs CRM kommst oder so, das geht halt dann nicht. Ne? Also der Druck wird kommt einerseits von den Konsumenten, ich glaube, da hat man noch ein bisschen Zeit, aber das kann auch schnell gehen, das wird spannend zu sehen sein.
Ja.
Und der Druck kommt eben.
Die Adopter-Phase jetzt irgendwie so, ne?
Genau, ich glaube, ne, wir sind alle sehr KI-affin, ne? Das heißt, so für mich ist das ganz natürlich, da irgendwie, ich nutze auch sehr gerne den Voice-Modus, ne? Einfach reinsprechen, leg mal los, melde dich nach 20 Minuten, bimmelt der und hat eben den Deep Research fertig, super, ne? Ich könnte andere Dinge tun. So, und der Druck kommt also von den Konsumenten und der Druck kommt eben durch die, in der Softwarebranche, einfach, dass man sieht, okay, bist du MCP-fähig oder nicht, wird, glaube ich, künftig eine ganz wichtige Rolle spielen, ob man will oder nicht. Ne? Ob man,
Ihr habt euch das ja vorher schon angeschaut, aber dann als diese, habt ihr euch ja geschrieben oder gesprochen dazu, krass, was jetzt abgeht. Und dann hast du gesagt, dann ging es auch in Handlung über. Also vorher habt ihr euch das angeschaut und jetzt vor ein paar Wochen seid ihr auch dann, ja, man kann sagen, selber gehypt worden. Also da musstet ihr handeln, selbst.
Ja.
Weil das habt ihr in der Vergangenheit ja auch schon mehrfach bewiesen. Ihr seid früh immer dran bei neuen Themen. So wie damals auch mit generativer KI. Da wart ihr sehr, sehr früh dran, das umzusetzen, produktiv zu bringen. Ne? Was euch ja sehr geholfen hat. Ne? Weil ansonsten, gerade jetzt in dieser Zeit, kannst du auch so nicht nur abgehängt, auch am Ende so wegdisruptiert werden.
Total.
Als Startup, da, wenn du sagst, das ist so überlebensnotwendig. Ne? Und was war das konkret dann bei euch? Also ihr habt das ja gesehen, da kamen die ganzen Announcements. Gut, du warst bei Reddit schon unterwegs, insofern hast du schon was kommen gesehen nochmal, aber was habt ihr denn konkret gemacht?
Ja, dass wir jetzt, also wir machen jetzt eigentlich ganz viele Experimente zeitgleich. Und zwar, wenn man es chronologisch sieht, also war der Startpunkt, leider muss man sagen, wenn man mit MCP loslegen will, dann sind die Libraries für TypeScript und Python super. Für Java ist es gerade schwierig. Da gibt es ein größeres Refactoring, was läuft. Das heißt, die Java-Library ist nur begrenzt nutzbar. Jetzt haben wir einen Java-Stack und deshalb war der Anlass gegeben, selber diesen MCP-Client und den MCP-Server, die also dieses Protokoll implementieren, einmal zu bauen. Was mich selbst überrascht hat, dass es nach anderthalb Tagen fertig war. So, weil das Protokoll so einfach ist.
Und da hast du dann zusammen mit Team dran gesessen?
Genau, das haben wir einfach direkt umgesetzt. Ja, also getimeboxed, es muss jetzt fertig werden. So. Und das heißt, damit ist jetzt erst überhaupt der technische Layer da, um dann anschließend die Use Cases drauf zu satteln. Und nun ist es ja so, wir haben ja auch Bestandssysteme, also wir sind ja auch schon Legacy, ja, in dem Sinne, dass wir den eigentlichen Chatbot haben, Wir haben, das heißt, diese Runtime nennen wir das, da wo der Chat läuft. Wir haben einen Managing Backend, das ist der, eben der Logger Manager, in dem ich die Chatbots konfigurieren kann. Und es gibt noch weitere Systeme drumherum, wie die Webseite, die Dokumentation und so weiter. Mhm. Eben typisches Setup. So. Und in all diese Systeme haben wir dann MCP-Server reingezogen. Das heißt, wir können diese Systeme jetzt fernsteuern. Natürlich ist es Beta in dem Sinne, dass in der Auswahl der MCP-Tools, um die es ja eigentlich geht, also ich will ja nicht nur Protokolle haben, sondern ich will MCP-Tools haben, dass diese MCP-Tools jetzt aufwachsen müssen. Also MCP-Tools wären zum Beispiel, gib mir die Liste aller Prozessmodelle in LoyJoy, gib mir einen Überblick über den Tenant und so weiter. Diese ganzen Fähigkeiten.
Oder eben die Analytics, das wäre so ein typischer Analytics. Anwendungsfall. Ne? Gib mir mal die Analytics vom Chatbot für Mai und Juni und zieh auch noch die Daten von der Webseite dazu und unseren Social-Media-Kanälen und mach irgendwie eine Analyse davon. Genau. Ne?
Das wäre so ein Copy-Paste-Auftrag für...
Genau, dass man heute nicht mehr, heute müsstest du dich einloggen, müsstest in LoyJoy gucken, müsstest die Zahlen irgendwie exportieren oder nochmal filtern und so weiter. Das würde alles die KI für dich machen und zwar in deiner Umgebung. Ne? Du könntest das einfach aus deinem Assistenten rausmachen.
Ja, und das heißt, das tun wir gerade. Da sind wir im Operativen jetzt, weil ja die technische Grundlage gelegt ist. Und das Gute ist, also wir haben den Stack komplett im Griff, können das also kontrollieren und bauen das gerade schon. So, mit dem Ziel, das dann in MCP-Clients nutzen zu können. Und das habe ich jetzt am Wochenende noch probiert. Also letzte Woche sind in den Open-Source-MCP-Client, LLM-Client sowas wie LM Studio gibt es. Das ist eine Open-Source-Umgebung, um lokale Modelle auszuführen. Die haben letzte Woche einen MCP-Client eingebaut. Und das heißt, am Wochenende war es jetzt möglich, erstmalig die LoyJoy MCP-Server in diesen lokal laufenden MCP-Client reinzuhängen. Also auf einmal taucht LoyJoy mit den Tools in diesem lokalen Open-Source-MCP-Client auf. Und dann war es eben auf einmal möglich, auch mit einem verhältnismäßig kleinen KI-Modell Gamma 30B, also ist eher ein kleines, lokales Modell, war es möglich, Arbeitsaufträge in LoyJoy auszulösen, in Richtung LoyJoy Manager. Oder aber auch mit dem Chatbot in der Runtime so zu interagieren. Das heißt, Anfragen, so wie Ulf das beschreibt, Wissensanfragen oder Produktanfragen an so einen Agent zu schicken. Also das ist aber prototypisch, aber mal umgesetzt, das, was du beschreibst als Zielbild. So, das ist die eine Hälfte, die wir jetzt aufbauen oder schon gebaut haben und jetzt weiter aufbauen. Und die andere Hälfte ist natürlich, dass der LoyJoy-Chat selber auch mit MCP-Servern reden können muss. Sprich, du möchtest in LoyJoy einen Chat bauen, der Fußballergebnisse live abfragt, ja, weil die ja real-time sind, oder Serieninformationen oder was auch immer. Dann ist jetzt LoyJoy, hat einen Client drin, in den du kannst also eine MCP-URL eintragen mit Authentifizierung und dann greift der LoyJoy Chat, diese Realtime-Daten bei Bedarf greift er die
ab. Bei Kicker oder wo auch immer diese liegen.
Ganz genau. Also das heißt, wenn unsere Kunden, die LoyJoy gebucht haben, wenn die einen MCP-Server bereitstellen, kann der jetzt schon eingetragen werden.
Und du hast gerade nur ganz kurz gesagt, bei Bedarf. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig zu wissen. Die KI entscheidet anhand der Anfrage, die sie bekommt, muss ich da jetzt auf aktuelle Fußballergebnisse zurückgreifen? Also hat das Thema damit zu tun? Oder reicht das auf der Wissensdatenbank, die mit der Webseite gefüttert ist, nachzulesen? Oder was muss ich eigentlich tun? Ne? Und die sieht halt eben, okay, ich habe hier verschiedene MCP-Tools, die mir zur Verfügung stehen und wählt das Beste aus und kann natürlich auch, ich kann ja auch zulassen, dass sie mehrschrittig arbeitet. Vielleicht sagt sie erstmal, ich schaue erstmal in der Wissensdatenbank nach. Oder kommt nichts Richtiges, um diese Frage irgendwie zu klären. Aber ich habe ja hier noch die Realtime-Fußballergebnis-API. Ja, schaue ich mal danach. Oh, tatsächlich, es läuft ja gerade ein Spiel. Darauf hat sich die Anfrage offensichtlich bezogen. Toll, jetzt kann ich sie beantworten. Ja, und ich kann also erlauben, wie viele Schritte dürfen das sein und welche Tools stelle ich bereit? Also wie smart mache ich die KI eigentlich?
Nach Bedarf.
Und bei RAG bisher hätte man immer alles in das Kontextwindow reingekippt.
Ja?
Genau.
Und jetzt entscheidet die KI selber, möchte sie es haben.
Wie sieht das dann konkret aus für LoyJoy? Also, ich habe eben Drag and Drop erwähnt, ne? Wird das dann irgendwann nicht mehr benötigt? Weil, ich stelle mir es jetzt so vor, LoyJoy wird eingebunden in diesem Agentic Web, in diesem Prozess, wo ich Agenten loslaufen lasse und die nutzen halt in dem Prozess LoyJoy und der Chat wiederum, wie gerade beschrieben, nach Bedarf nutzt andere. Muss ich mich da überhaupt noch einloggen in so eine Plattform?
Das ist eine gute Frage. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, zwei Welten in LoJoy geben. Es macht, glaube ich, weiterhin Sinn, für Themen, die ich gut strukturieren kann, strukturierte Prozesse zu machen. Weil die sind zuverlässig, die sind billig in der Ausführung, ne, die sind revisionssicher und so weiter. Also wenn ich es klar strukturieren kann als Prozess, ist immer noch die beste Welt. Dann sollte ich nicht KI nutzen, wenn ich es klar strukturieren kann. Mhm. Da, wo ich es nicht mehr so klar strukturieren kann, weil es eben mit aktuellen Themen zu tun hat, jetzt bei den Fußballergebnissen, ne, ist klar, das muss immer ganz brandaktuell sein. Mhm. Da kann ich ja nicht jeden Tag hergehen und irgendwie am Prozessmodell was hin und her schieben oder so. Mhm. So, und da wird es eher so sein, dass unsere Prozessmodule eben MCP-fähig sind und die ich eigentlich mehr sage, okay, was stelle ich dem Agenten bereit an MCP-Tools, welche unserer Module darf er nutzen, ne? Darf der PDFs erstellen, darf der Rack machen, darf der den Kunden für einen Newsletter abonnieren, darf der seine Adresse ändern, was auch immer. Mhm. Ich wähle aus, was dieser Agent darf und gebe ihm dann im Wesentlichen den Prompt. Also da verschwindet in dem Moment der klassische Prozess. Vielleicht gebe ich ihm noch so ein Best-Flow, dass ich sage, ne, so idealerweise läuft der Prozess so ab, aber du hast die Freiheitsgrade, je nachdem, wie der Kunde gerade drauf ist oder was gerade an aktuellen Ereignissen passiert, auch davon abzuweichen.
Ja. Ja.
So, und natürlich kann ich künftig auch sagen, ich logge mich vielleicht gar nicht mehr ein, ne, sondern ich gebe das in meinem persönlichen ChatGPT ein und sage, bitte, erstelle mir in LoJoy ein Chatbot, der mir der Infos zu den Fußballergebnissen rausgeben kann.
Oder ist es nicht sogar so, sorry, dass man nicht mehr sogar sagt, bitte erstelle mir mit LoJoy, sondern bitte erstelle mir und bestenfalls wird dann LoJoy genutzt?
Ja. So? Genau, das heißt, das ist eine total, das ist ja das SEO-Thema, ein Stück weit auch, überhaupt erstmal in der Vendor Selection und dann nachher auch im Betrieb. Mhm. Und deshalb war auch eine Reaktion, eine der Maßnahmen war, dass wir die LoJoy Website Site und auch die Doku jetzt mit so einer LLMs-full.text, heißt das Ding, einfach mal googeln, komplett ausgeben lassen. Das heißt, also intern sind die Website und die Doku sowieso schon Markdown. Ja, und dieses Markdown wird stumpf konkatiniert von der gesamten Website und rausgeblasen, sodass die, weil die KI möchte ja kein HTML lesen, sondern am liebsten Markdown. Mhm. So, das ist auch gerade so ein Trend, der läuft. Das heißt,
höre ich auch zum ersten Mal. Also,
echt?
Ja, okay. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Sehr interessant.
Das heißt, wenn man jetzt auf lojoy.com/llms-full.txt geht, das ist das, was Anthropic und so weiter danach suchen die, dann bieten wir einfach den kompletten Inhalt inklusive Blog und allem der Webseite in einem Ding an.
Okay. Müssen dann jetzt, also ist das jetzt so, dass ganz viele Websites noch gar nicht entsprechend gebaut sind, nur purely Markdown? Das ist, ich stelle mir das jetzt so vor, dass ganz viele, wenn sie das hören, sagen, oh,
genau, wäre eine Empfehlung. die Frage ist, wird das zu einem SEO-Kriterium?
Ja.
Ich bin kein SEO-Experte. Es war für uns nur eine einfache Maßnahme, weil wir Markdown intern strukturiert sind, war das innerhalb von einer Stunde gemacht.
Okay.
Ja. Und dann haben wir es natürlich getan.
Ja.
So. So, das wäre jetzt auf der SEO-Ebene, aber dann später, falls dann LoJoy gewählt wurde, hoffentlich, klar, dann muss es im Zielbild so aussehen, dass ich LoJoy einfach in mein ChatGPT beispielsweise, in meinen Agenten reinklicken kann, reinstecken kann. Und optimalerweise ist auch das Salesforce dann schon angedockt. Und dann sagt der Kunde einfach, ich möchte eine Kampagne aufsetzen. Mhm. Ja, brauche einen Kampagnen-Chatbot. Und das muss dann verlinkt werden mit Salesforce. Mhm. Ja, dass das ineinander greift, ja, die Integration. Ja. So, und dann sollte ChatGPT das optimalerweise aufsetzen. Und das ist das Thema natürlich, das richtet sich dann an Agenturen. Weil Agenturen sind ja darauf angewiesen, immer Aufträge zu bekommen. Also da ist ein Thema, wir merken auch in dem, was so die Reaktion unserer Kunden ist, die sind da sehr aufmerksam und haben diese Use Cases vor Augen natürlich, dass das ja durchaus Agenturarbeiten sind, solche Systeme zusammenzuklicken.
Ja, also das macht ihr dann nicht konkret, weil ihr seid ja keine Agentur. Ihr
könnt eben nicht, aber wir sind angehalten, LoJoy muss MCP-fähig sein. Weil auf unserer Kundenseite absehbar eine Erwartungshaltung da sein wird, dann Themen, die Agenturen bislang vollständig machen, auch per KI einsteuern zu können.
Ja. Wie rechnet ihr das dann ab in so einer Welt? Also ich stelle mir gerade Pricing auch hochkomplex vor.
Ja.
Das ist noch nicht, stelle ich mir auch komplex vor.
Ja, ja.
Wir haben jetzt unser Pricing dahingehend natürlich noch nicht angepasst, weil es, ne, wie gesagt, noch die Adoption ist natürlich noch gar nicht da. Ne? Also du kannst jetzt MCP-Server eintragen, aber es gibt halt kaum welche, die du bisher eintragen kannst. Ne? Das ist noch klar vor der Welle. Aber klar, da wird sich das Pricing in Zukunft wahrscheinlich auch danach richten, aber wir versuchen eigentlich immer unseren Kunden das möglichst einfach zu machen, dass wir irgendwie mit denen in der Regel einen Festpreis vereinbaren, der auf einem geschätzten Volumen irgendwie basiert, heute schon. Und ich denke, auch da würde ich es in Zukunft auch so versuchen, dass ich nicht sage, jetzt jeder Task irgendwie wird bepreist, sondern die Nutzung der Plattform wird möglichst relativ pauschal bepreist, anhand deiner Größenordnung, anhand deiner Kundenanzahl, wie auch immer.
Ihr habt ja kein Freemium-Modell, ne? Das ist nicht
so. Das haben wir bisher nicht.
Genau, ich überlege gerade, ob das nicht so eine Art Renaissance geben wird für Freemium, einfach nur, weil du da sein musst. Mhm. Dass du schon schnell, ich meine, das sind Fragen, das sind hochkomplex. Mhm. Aber in meiner Vorstellung ist das so, dass du erwarten darfst, dass mehr wieder überhaupt da ist, kostenlos schon mal. Und es sich dann irgendwie abschöpfen lässt. Aber wie sich es herausspielen wird, wird sich zeigen. Ne? Mhm.
Also zumindest sieht man in den Geschäftsmodellen eine Dynamik, jenseits des Pricings. Mhm. Also weil so Themen wie Payment, was ist, wenn ein Agent dem anderen also ein Payment durchziehen muss?
Ja.
Da muss man nur beim Y Combinator schauen. Ne? Also Y Combinator sitzt ja im Silicon Valley. Und was da für Startups gerade gefundet werden, da sind eben auch solche dabei, die das Payment-Problem gerade lösen. Mhm. Also das heißt, ich brauche ein Wallet, ne, über das der Agent verfügen kann. So, da gibt es dann viele Ideen, sowas umzusetzen. So, und in dieser Art entstehen jetzt ganz viele Dinge, auch ein Stripe, die jetzt auf einmal Stablecoin können. Das macht schon Sinn, weil ich dann keine Kreditkarten-Interaktion mehr auslösen muss, sondern also Stripe hat sich da auch positioniert und so ist da eine große Dynamik drin. Muss man einfach nur schauen, was da gerade so angekündigt wird.
Ja, also am Ball bleiben ist klar. Ja. Ihr seid da ganz nah dran. Gibt es etwas, bevor wir zu Ausblick kommen, was noch so kommt, auch konkret bei euch, etwas zu MCP konkret, was wir vielleicht vergessen haben zu sagen? Ich glaube, wir haben Verständnis jetzt erarbeitet, gemeinsam auch für alle da draußen, aber vielleicht gibt es noch etwas, wo du sagst, auch du, das sollte man schon nochmal erwähnen.
Ja, vielleicht aus der Technik, dann kannst du fachlich. Aus der Technik kann ich empfehlen, Microsoft hat jetzt ein neues Format aufgelegt, auch ein Podcast, MCP Summit heißt das Ding, glaube ich. Mhm. Und da sitzen eben aus dem Silicon Valley die Entwickler drin, die auch so übers Wochenende Sachen programmieren, die Bock drauf haben. Und die basteln gerade ganz witzige Sachen. Zum Beispiel, da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, dass bei MCP die Liste der Tools dynamisch sein kann. Sprich, ich interagiere mit dem MCP-Server und dann adaptiert der MCP-Server auf einmal die Liste der Tools, die er mir anbietet. So.
Okay.
Und das haben die dann mal so kombiniert mit so einem Dungeons-Game. Also du gehst in einen Dungeon, kannst die Tür öffnen. Das heißt, ich stehe vor der Tür, gibt's ja diese Text-Dungeon-Games. Und in dem Augenblick, wo ich vor die Tür trete, erscheint das MCP-Tool Tür öffnen. Adaptiv. Weil ja MCP bidirektional ist und der Server kann also Dinge, Updates einsteuern. So. Das ist jetzt noch nicht business-relevant, aber es geht eben, sind so schöne Basteleien, die aufzeigen, dass es noch viel weitergehen kann. Ja? Oder der MCP-Server kann selber auslösen, dass er vom MCP-Client anfordert, mal bei der KI eine Anfrage zu platzieren. Ja, weil der MCP-Server bietet ja nur Tools. Der hat gar keine KI selber drin. Aber er kann in dem Rückkanal den Client anweisen, führ mal folgende KI-Anfrage aus, dann meldet der Client zurück an den Server und der Server prozessiert dann weiter. Also es sind neue Muster, die möglich werden, dass ein richtiger Dialog zwischen den Systemen entsteht. Und das kann man in diesem MCP-Summit-Podcast auch schön sehen.
Okay.
Und das ist alles einen Monat alt.
Also ja, gibt's ganz frisch. Ja, ja, cool.
Ja.
Ja, cool.
Aber vielleicht hast du auch noch.
Ja, also natürlich, wenn ich an das Agentic Web glaube, dann tue ich gut daran, sozusagen die Projekte, die jetzt starten, die mit KI zu tun haben, da schon mal zu hinterfragen. Ne? Wie stellen wir das künftig bereit? Ist da MCP schon mitgedacht? Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie intern vielleicht gerade eine Wissensdatenbank aufbaue, wie wird die denn künftig erreichbar sein? Setze ich auf proprietäre Protokolle von irgendeinem Anbieter, ne, wie es jetzt bei Azure irgendwie zum Beispiel drin ist, oder stelle ich es einfach per MCP bereit und habe damit die volle Flexibilität in Zukunft, das mit anderen Agenten zu verknüpfen, mit anderen Tools zu verknüpfen. Ne? Also will ich da kompatibel sein für diese Welt? Mhm. Und noch ein bisschen weiter gedacht eben, wie mache ich meine Kundenschnittstelle, meine Telefonie, meine Eingangskanäle, irgendwie meine Webseite, wie mache ich die eigentlich reif für, sag ich mal, so hybride Kunden? Weil die werden natürlich, auch ich gehe natürlich weiterhin auf Webseiten, bin da, informiere mich, lese mir das durch, was mich da interessiert, schaue mir das an. So, da brauche ich ein menschliches Interface, also ein Chat, mit dem ich interagieren kann. Mhm. Aber eben dann auch zu denken, okay, was ist, wenn die für die Kunden, die dann mir jetzt nur noch ihren Agenten schicken, dass ich mich auch darauf vorbereite und da eben auch was anbiete, wo ich es wieder möglichst leicht mache. Das hat sich, glaube ich, noch nie irgendwie für Auffindbarkeit und SEO und so weiter geschadet, was leicht auffindbar zu machen. Ne? Also wie biete ich es den KIs so an, dass sie es einfach nutzen können.
Nutzen können, also nicht nur auffindbar, das ist der erste Schritt.
Genau.
Aber dann auch nutzen können, da kommt dann MCP ins Spiel, weil es bringt mir nichts, etwas zu finden, wenn ich nicht andocken kann. Ne? Ja. Mhm. Genau. Und das ist so das wirklich was weit über SEO oder es gibt ja andere Buzzwords, die so quasi KI-SEO sind, hinausgehen. Ne? Hochspannend. Das heißt aber, wenn ich das so höre, viele werden jetzt nicht nur sich das fragen, sondern faktisch auch zurückrollen müssen. Also die sind jetzt mittendrin in irgendwelchen Umsetzungen und sagen mit dem Thema können wir eigentlich wieder bei Null anfangen. Oder müssen eigentlich wieder drei Schritte zurück, oder? Ja. Also so stelle ich mir das gerade vor. Das ist schon ganz schön heftig.
Genau. Wird so sein,
ja. Ja, also hochinteressant. Gibt es dann zukünftig weniger Prompts und mehr Tasks? Also so allein schon vom Wording her? Also jetzt gerade Prompt Engineering. Also es geht immer um Prompts. Dann nicht mehr, oder?
Ich würde sagen, jeder Task braucht Prompts.
Prompts, okay. Ist so quasi einfach nur ein Teil. Ein Task hat viele Prompts.
Also, genau.
Oder ein Prompt kann auch viele Tasks haben, ne? Also so, das ist so ein bisschen, okay. Mhm.
Genau, das ist so. Mhm. Für mich ist ein Prompt mittlerweile eigentlich eine weitere Art zu programmieren. Das ist nicht rein ein Einzeiler, gib mir mal folgende Informationen und ich bekomme das dann, sondern da gab es jetzt auch von Andrew Capathy einen schönen Vortrag zu. Also, die erste Generation Software war eben, dass man mit Python oder Java oder irgendwas was programmiert. So, die zweite Generation Software war dann eben, dass ich ein Modell trainiere. Aber wenn das Modell trainiert ist, dann ist es statisch und dann macht es Prädiktionen oder klassifiziert Dinge und so weiter. Also das kennen wir, Machine Learning. Und die dritte Generation Software ist jetzt, dass ich eigentlich, ich hab ein Large Language Model, das prompte ich. Aber der Prompt ist nicht einfach nur eine kurze Anweisung, sondern ist ein ganzes Stück Software wiederum. Wird programmiert in Englisch. Aber es ist ein anderes Paradigma, als zu sagen, ich interagiere hier nur natürlich sprachlich in kurzen Sätzen, sondern das können zum Beispiel im Legal-Tech-Bereich auch sehr längliche Anweisungsangaben sein, also auch so Vorschriften und so weiter. Das wiederum haben wir auch im Zollbereich einmal umgesetzt. Also ist jetzt ein komplett separates Thema, aber daher ist diese Erkenntnis jetzt auch gekommen. Also wir haben im Zollbereich, wir haben diesen technischen Stack genommen von LoyJoy, und haben den auf ein Zollthema angewendet, was jetzt
Zölle, Zölle so, okay.
Genau, also eine zollrechtliche Thematik.
Wie kommt ihr da drauf? Also warum Zölle?
Genau, da gab es schon vorher Verbindungen. Wir haben immer wieder geschaut, können wir das mit Machine Learning knacken? Hat alles nicht geklappt. Und dann Ende 2023 war mal ein Anlauf mit Large Language Models. Hat sich abgezeichnet, das funktioniert, aber noch nicht zuverlässig. Daraus ist auch mittlerweile ein Unternehmen entstanden, in dem der Software-Stack zur Anwendung kommt. Aber das Spannende ist eben, da haben wir, ohne zu wissen, dass es eben Software 3.0 von Andrew Capathy irgendwann mal genannt werden würde, haben wir das schon gemacht, nämlich allgemeine Vorschriften gibt es im Zollbereich und so weiter. Also jede Menge Anweisungen, wie so Zöllner ausgebildet werden und wie so ein Zollgutachten aussehen muss. Das ist vorgegeben von der Zollverwaltung. Und ohne es zu wissen, war das genau ein solches Art Programm, ein zollrechtliches Programm, das wir gepromptet haben. Wir mussten es natürlich noch anpassen, dass es auf die KI passt. Und der Effekt ist jetzt eben, seit den Reasoning-Modellen klappt das dann auch. Ja, also mit den Reasoning-Modellen kam der Durchbruch, dass man diese Handreichungen, die Juristen umsetzen, der KI jetzt geben kann.
Ja.
Was natürlich ein Riesentüröffner ist. Das bringt aber impliziert eben, es geht nicht mehr um einzelne kurze Anfragen, sondern um längliche Anweisungen, mehrere DIN A4 Seiten, was die KI jetzt tun soll.
Das ist ganz kurz ein bisschen besser verstehen. Also ich stelle mir jetzt vor, Reisen oder auch Transporte, da kommt Zölle ins Spiel. So, ne? Das ist ja, das hören wir jetzt die ganze Zeit.
Ja.
Was ist da die Komplexität? Also es kann halt beliebig verschieden an Waren, Dienstleistungen ausgetauscht werden. Und da kommt die Komplexität rein. Also verschiedene Zollsätze sind auf verschiedene Produkte gegeben. Und das ist das, worum es hier geht.
Genau. Das ist also separat von LoyJoy. Aber es ist dieselbe Softwaretechnik darunter, die wir einfach mal in Anwendung gebracht haben auf dieses Thema.
Das war dann also Zöllner würden jetzt sagen, okay, bevor ich jetzt irgendwie mich selber matche sozusagen, was ist jetzt?
Also der Use Case ist folgender. Also jedes Unternehmen, das Waren importiert oder exportiert, muss eine sogenannte Einreihung vornehmen in den Zolltarif. Mhm. Sprich, es muss einfach herausfinden, welche Zolltarifnummer die richtige ist.
Okay.
So, das ist einfach eine Zahl.
Ja.
Und es muss auch eine Begründung liefern.
So, ich mir das gerade vorgestellt, deswegen sage ich Matching, ne? Das ist irgendwie das Matching-Problem eigentlich.
Genau. Mhm. Und das Spannende ist, dass diese Aufgabenstellung genau auf das, was jetzt passiert, passt, nämlich der Zolltarif ist ein komplexes Dokument. Mhm. Mit Ausweisungen, Ausnahmeregelungen, doppelten Negationen, also wie Juristen so Dokumente schreiben.
Und vor allem jedes Land hat natürlich.
Genau. Aber über die World Customs Organization ist es dann weltweit wiederum harmonisiert. Mhm. Aber diese Aufgabenstellung war nicht zu knacken bislang mit Machine Learning. Und mit LLMs geht es jetzt aber. Mhm. Und wir haben aber eben gesehen, dass mit GPT-4o und so weiter waren einige Dinge möglich, aber es reichte noch nicht. Und seit den Reasoning-Modellen geht es auf einmal. Wenn man passend promptet und dann eben, zurück auf deine Frage, waren es nicht einfache kurze Prompts, sondern länglich zigtausend Token. Mhm. Also geht sechsstellig Token an Zahlen und so weiter, hat man nachher, also umfangreichst. Mhm. Ja? Mhm. Aber damit ist es lösbar. Mhm. Und mit MCP kommt jetzt sozusagen ein Framework, wie Software, KI-basierte Software der Zukunft strukturiert werden muss.
Mhm.
Ja, und das ist jetzt das, was wir auch bei diesem Zollthema machen. Das ist wie so eine Art Benchmark, um auch rauszufinden, was KI kann. Weil das ist immer so an der Grenze dessen, was gerade möglich ist. Ah. Und so ein Klassiker ist, ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Also die Mikrowelle ist der Klassiker. Die Haushaltsmikrowelle ist Zolltarifnummer 8516. So. Aber sobald die Mikrowelle mehr als 36 Liter Garraum hat oder eine bestimmte Wattzahl, dann ist sie implizit als Gastromikrowelle zu sehen. Das ist die 8514, eine andere Zolltarifnummer. Mhm. Dafür muss aber die KI das alles verstehen. Mhm. Ja? Und muss dann auch diese Ausweisung mitgehen. Mhm. Und das ist also Multistep und geht seit Januar auf einmal.
Mhm.
Also da merkt man
warum ist das so nicht nur komplex, sondern auch nicht regelbasiert möglich? Also hört sich einfach so, wie du es gerade beschreibst, an, jetzt für Laien.
Ja.
Ja gut, das sind einfach ganz viele Regeln, die ich einmal definiert habe und dann ist gut.
Regelbasiert geht es eben nicht.
Mhm. Weil?
Weil das ist eine kombinatorische Explosion und kein Mensch könnte das als regelbasierten Baum.
Okay.
Da gab es Versuche, das regelbasiert abzubilden, es funktioniert nicht.
Es werden sicherlich auch sehr viele Fehler gemacht in der Zolltarifierung.
Das sowieso.
Ne? Weil man eben dann, wenn du jetzt laienhaft sozusagen rangehst, dann findest du halt irgendwo, wenn du dich durch die Untermenüs geklickt hast, findest du dann Mikrowelle und sagst, oh ja, Mikrowelle ist ja eindeutig, kann ja gar nicht anders sein, ich habe sie ja hier stehen. Aber leider gibt es an einer anderen Stelle, in einem ganz, ganz anderen Bereich des Zolltarifs nochmal diese Mikrowelle, die halt dann eben eher als, weiß ich nicht, was sie dann bezeichnet wird, ne, Gastro-Ausstattung oder so. Und da musste sie dann aber leider eintarifieren. Ne? Und du hattest jetzt ja eine vierstellige Nummer, die ist ja
eigentlich länger.
Genau. Also da gibt es noch viele Unterkategorien, also und wenn man es halt falsch macht, landet man im falschen Zolltarif und ist dann haftbar, wenn man falsch tarifiert hat. Ne? Also bis hin, dass die Geschäftsführung dann da haftbar gemacht wird, wenn das eben im Grunde, wenn du eine Mikrowelle exportierst, kein Problem. Aber wenn du das natürlich vielfach machst, kann das halt richtig, richtig böse enden.
Mhm.
Und ja, da haben einfach Unternehmen die klassischen Probleme, wieder schlechte Stammdatenqualität. Ne? Da steht vielleicht auch einfach nur Mikrowelle, dann musst du erstmal rausfinden, wie viel Garraum hat die denn, um das überhaupt letztendlich richtig tun zu können. Mhm. Also wie Ulrich schon sagte, das wäre eine kombinatorische Explosion. Das hat man natürlich jahrzehntelang versucht. Da gibt es auch diverse Tools natürlich, die näherungsweise dann was hinkriegen, die aber sehr viele Fehler einfach machen, die viele einfache Fälle lösen können, aber die Komplexität einfach nicht erkennen, sondern rein darauf vertrauen, ne, dass sie irgendwie ein Matching machen und es wird schon passen so und dann eben falsche Ergebnisse liefern. So und dass man jetzt wirklich neben dieser richtigen Tarifierungsnummer, die rauszufinden, dass man eben auch einen Gutachtenstil dazu bekommt mit einer Begründung, warum wurde es denn hier einsortiert. Das kriegen viele Unternehmen heute kapazitätsmäßig gar nicht hin. Die sind froh, wenn sie die Nummer haben, aber so ein Gutachten ist ja richtig aufwendig, richtig teuer, dauert auch sehr lange, ne, das hast du oft auch gar nicht die Zeit für. So, und wenn die KI mir jetzt eben nicht nur die Nummer liefert, sondern auch gleich noch das Gutachten mitliefert, dann habe ich auch eine Argumentation, die ich sozusagen auch vorlegen kann, warum wurde jetzt warum wurde diese Tarifierung so vorgenommen. Mhm, ja. Und das ist eigentlich auch, das erfüllt dann eigentlich auch die Anforderung vom Zollamt.
So richtig. Ja, das ist ein Business Case für euch. Also das ist ein Unternehmen, hast du ja schon gesagt.
Genau, da sind wir beteiligt. Jetzt kann man sich ja fragen, was hat das mit Leute zu tun?
Ja.
Wo ist das verbindende Element?
Ja.
Das verbindende Element ist, dass es dieselbe Software-Technologie ist, darunter,
ja,
die das enabled. Und mit MCP ist der Rahmen vorgegeben, wie man solche AI-Agent-basierten Systeme jetzt bauen kann. Also man könnte auch noch über weitere Use Cases reden. Der Zolltarif war ein naheliegender Fall.
Also kommen vielleicht von euch noch weitere Use Cases. Aber das Schöne ist, ihr habt jetzt ein Business Case. Also das ist ein Unternehmen, das bringt also Umsatz.
Ja.
Für sich jetzt nicht einfach nur ein Experiment. Aber ihr könnt es wunderbar nutzen, um zu experimentieren. Ne? Also das hattest du eben auch so reingebracht. So, hey, damit sind wir an der Front. Da können wir alles immer schön mal vertesten, verproben, bevor das für euer Hauptthema Loyjoy dann...
Genau, das strahlt auch zurück ab. Es geht in beide Richtungen. Ja, aber an der Mikrowelle als Beispiel, wir haben ja eine Testsuite dahinter liegen.
Mhm.
Da gibt es auch die Kälberhütte und viele, will ich jetzt, das ist was für die Juristen, ja. Also wir haben diese Testfälle, harte Nüsse, wo Juristen auch drüber diskutieren.
Mhm.
Und die führen wir bei jeder neuen Modellversion jetzt aus und sehen auf einmal, was klappt und was nicht klappt.
Ja.
Ja, und diese Grenze verschiebt sich laufend,
was
klappt. Das heißt, die roten Testfälle werden immer weniger und gleichzeitig fallen die Kosten.
Mhm.
Also zuletzt mit O3 80% Kostenreduktion.
Wie viel Prozent sind das? Rote Testfälle, sind das 5%, 10%, 1%?
Höchstens, also ich würde schätzen 10%, aber es sind dann auch wirklich harte Nüsse, wo auch Juristen drüber streiten. Also Beispiel, ich mache ein Beispiel nochmal eben. Die Kälberhütte ist also eine Plastikwanne auf den Kopf gedreht, wo also das Kalb drunter laufen kann auf der Weide.
Mhm.
Und die Frage ist nun, ist das ein vorgefertigtes Gebäude oder ist es nach dem Material, also als Plastik, Kunststoffprodukt zu klassifizieren. Über sowas streiten Juristen.
Verstehe.
Ja, das sind Zolltarif unterschiedliche Ecken, vorgefertigte Gebäude, oder? Und dann hat ein Gericht entschieden, es ist ich glaube 3926, also es ist ein Kunststoffprodukt. Es gilt nicht als Haus.
Mhm.
Auf der Ebene bewegt sich das mittlerweile.
Ja, okay, dann verstehen wir das jetzt. Wo der Hase läuft, oder?
So, und da sieht man, wie sich das also die Kälberhütte klappt mittlerweile.
Ja. Ja.
Klappt mittlerweile.
Ja.
Und so verschiebt sich das.
Ja, das sind also diese harten Tests, die ihr dann mal direkt, um ein Gefühl zu bekommen, wo steht das Ganze. Okay.
Ja.
Okay.
Ja.
Das ist, also erstmal denkt man, boah, ist das ein langweiliges Thema, Zölle. Aber so ist es dann doch wieder spannend.
Wird greifbar, ja.
So wird es entspannt. Wir können auch gerne nochmal Richtung Ausblick noch ein paar Sachen erfahren. Aber bevor wir das tun, mal zum Auflockern, habe ich ein paar kurze Fragen. Format heißt, du musst dich entscheiden oder ihr müsst euch entscheiden. Vielleicht kriegen wir so noch mal ein bisschen mehr raus, als was ihr sonst sagen würdet.
Ausdauer oder Kraft? Ausdauer.
Okay.
Mit Begründung oder ohne?
Kurze Begründung auch, okay.
Ja. Gründen ist ein Marathon, heißt es ja immer. Mhm. Und dafür braucht man Ausdauer.
Ja, wahrscheinlich besser, um anzukommen. Ne?
Okay, schaue ich mal. Tesla oder Porsche? Oh, jetzt muss ich aufpassen, aber der Tesla ist schon da sozusagen, schon länger natürlich. Ja.
Okay.
E.
Ja, aber es gibt ja auch einen Porsche E, ne?
Gibt's auch, aber ich weiß nicht, oh Mann, jetzt kann ich ja nur, jetzt muss ich vorsichtig sein, ne? Aber ich glaube sozusagen, zumindest vor ein paar Jahren hatte Tesla da auf jeden Fall einen technologischen Vorsprung, muss man jetzt klar sagen.
Mhm. Ja, fair enough. Ihr seid ja für den technologischen Vorsprung. Ja.
Genau.
Krypto oder Aktien?
Bei mir wäre es leicht.
Also den größeren Teil sicherlich Aktien, aber Krypto alleine, um schon die Entwicklung mitzubekommen. Also eingekauft zu sein und dann im Blick zu behalten, was gerade abgeht. Zum Beispiel Stablecoins bei Stripe.
Ich wollte mich gerade sagen, hätte mich gewundert, wenn du nicht in diese Richtung antwortest, weil du hattest ja Stripe erwähnt, Bezahlung und so, dass ja viel passiert gerade.
Ja.
Y Combinator hast du eben erwähnt und so, ne? Das, und du hättest wahrscheinlich ähnlich geantwortet, nehme ich an, oder?
Ich hätte mit Schwerpunkt Krypto geantwortet.
Ja, okay. Also
in Richtung. Seit 2013, glaube ich.
Oh, okay, das ist also auch hier der Vorsprung, der technologisch.
Ja.
GTA oder Civilization? Tja, ich muss zugeben, ich habe schon GTA 1 sogar gespielt. Also,
ich auch.
Ja, dann wohl eher doch GTA, aber Aufbauspiele sind auch schön.
Okay. Also eigentlich eher Civilization oder?
GTA.
Doch,
ja, gut. Doch.
Okay. Muss ich schon entscheiden.
AGI, Chance oder Gefahr? Also, Chance, aber wir sind gerade gut darin, die Grenze dessen, was AGI leisten soll, ständig nach hinten zu verschieben. Also hättest du mir das, was heute da ist, vor 3 Jahren gezeigt, hätte ich gesagt, wir sind schon da. Also wir müssen erstmal definieren, was das eigentlich ist und ob es nicht schon längst da ist. Also sicherlich nicht in der vollumfänglichen Form. Und dann aber eine Chance. Was aber auch interessant ist, muss ich eben sagen, die, ja. Es war immer zu Beginn die These, ja, wir docken GPT nur lesend ans Internet an. Mhm. Das weiß ich noch, als das politisch in den USA eine Diskussion war. Das hat nur Get-Requests. Es wird nicht schreiben. Das ändert sich gerade.
Und das haben wir heute eine Stunde lang besprochen.
Ganz genau. So, ne? Ja.
Netflix oder YouTube? Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Menschen, die tatsächlich kein Streaming-Abo haben. Also ist bei mir dann YouTube.
Okay. So, hier dann noch eine.
Okay. Arbeit und Freizeit integrieren oder separieren? Ja, das ist ja das Schöne am Gründen, dass man sich die Themen ein Stück weit selbst aussuchen kann. Und selbstbestimmte Arbeit ist ja das Allerbeste. Das heißt, ich sehe da gar keine Dichotomie, sondern greift ineinander. Und ja, aber ich kann verstehen, in vielen Berufen ist das nicht möglich. Mhm. Und dann ist es leichtfertig zu sagen, das muss alles Spaß machen. Das würde ich auch nie sagen. Mhm. Aber bei uns ist es zum Glück so gelungen.
Mhm. Also integrieren ist eher so, das ist ja so die, also man kann das nicht schwarz-weiß sehen natürlich, ja. Ne, aber es ist schon so, dass Menschen sich sehr stark unterscheiden, was sie lieber haben. Wollen sie irgendwie immer erreichbar sein? Nicht zwingend mehr arbeiten, ne? Mhm. Das nicht zwingend, aber so mehr so dieses Integrieren oder brauchen Sie auch wirklich mal so komplett alles aus und ich bin jetzt komplett separiert davon. Mhm. Wie gesagt, es ist nicht zwingend, dass man dann mehr arbeitet, wenn man alles integriert, ne?
Also es kommt ja auf den Entfremdungsart der Grad der Arbeit an. Mhm. Also entfremdete Arbeit ist ja so ein Wort. Mhm. Und ich kann das absolut verstehen, wenn man sich das nicht aussuchen kann, nicht kontrollieren kann, das Stresslevel, dann muss es separiert werden können, sonst ist es ungesund. Mhm. In unserem Fall oder in meinem Fall ist es zum Glück absolut gelungen, auch durch die Gründereien, durch die Gründungen, das integrieren zu können. Mhm. Und da muss man sagen, geht das ineinander über. Okay. Das ist gar nicht auftrennbar. Mhm. Im Gegenteil, jetzt gerade ist so eine Art iPhone-Moment fürs B2B. Ne, iPhone war ja mehr B2C. Mhm. Und das ist jetzt eine Phase, also da kann man gar keine Unterscheidung machen. Also das ist ja auch die Frage, fahre ich jetzt in Urlaub und ähnliches, wochenlang?
Ja. Ja.
Würde ich jetzt nicht in den Vordergrund stellen, weil es wahnsinnig spannend ist gerade.
Ja, wenn dann Workation machen, integrieren.
Oder so,
ja. Ja.
Oder?
Zum Beispiel.
So, für die nächste Frage.
Okay. Evergreen oder Exit? Achso, ich dachte jetzt gerade schon an Musik. Also ich denke, Evergreen ist auf jeden Fall erstmal zu bevorzugen. Also wir haben auf jeden Fall eine Langfristperspektive. Kann man natürlich nie sagen, ob ein Exit irgendwann mal sinnvoll ist. Mhm. Aber ich denke, wenn ich das Unternehmen abgeben würde, würde ich ja wieder gründen. Also ich glaube nicht, dass ich mich dann in Rente begeben würde. Und von daher, ich glaube, da ist noch eine Menge Musik drin.
Ja, und ihr sucht euch ja auch neue Themen, so wie jetzt mit dem Tariff-Thema. Ne? Das ist dann, also es bleibt dann so oder so spannend. Also wir haben ja gerade schon gehört, wie spannend es ist, aber dann sogar mit solchen neuen Startups eigentlich, die noch integriert sind.
Eben.
Bleibt natürlich spannend. Habt ihr Investoren an Bord eigentlich?
Wir sind gebootstrapped.
Ja, genau. Das ist also bis heute
auch
so, ne?
Oder das ist bis heute so und das ist auch eine
fully bootstrapped.
Bewusste Entscheidung, eben um diese Unabhängigkeit zu haben. Weil was ich mir ganz schlimm vorstellen will, also ich meine, es gibt sicherlich da sehr, sehr positive Effekte und Geschichten, aber wo ich gar keinen Bock drauf hätte, wäre jetzt darüber zu diskutieren, können wir jetzt loslegen und unsere Roadmap für dieses Jahr über den Haufen werfen, weil wir sagen, MCP ist jetzt, das ist jetzt unser Ding, damit legen wir los. Keiner gibt eine Garantie, dass es, ne, vielleicht ist es in einem Jahr, stehen wir hier und sagen, ja, hat gar nicht, würde mich überraschen, aber ne, kann ja auch mal noch in die Hose gehen. Mhm. So, und da möchte ich mich jetzt nicht irgendwie vor ein Board stellen und das verargumentieren müssen, sondern da reden wir miteinander und sind beide Feuer und Flamme und dann legen wir einfach los.
Ja.
Das ist so dieses, wofür man das Ganze auch macht, finde ich, dass man so diese Freiheit, diesen Freiheitsgrad hat, zu sagen, das ist jetzt das Thema. Heute hat es noch nicht den großen Business-Impact. Mhm. Aber meine Überzeugung ist, wer sich jetzt nicht damit beschäftigt und das jetzt auch weiterhin irgendwie verweigert, sozusagen, als Softwareanbieter, ne, als Softwareplattform, hat eine ganz große Gefahr, sonst in die Irrelevanz zu gehen. Und wir sind eben zwangsläufig an vorderster Front.
Ja.
So, ob wir es wollen oder nicht, wir sind an vorderster Front. Und von daher, ja, wir sehen das jetzt, das ist noch nicht, dass die Kunden das jetzt alle haben wollen, ne, aber ich glaube, wenn wir im halben Jahr, ist das bei uns das Thema komplett ausgereift und dann sind die Kunden vielleicht da und sehen, oh, bei euch ist ja schon alles perfekt da, super, habe ich auf richtige Pferd gesetzt oder setze dann auf dieses Pferd. Und davon leben wir eben auch, weil wir eben als Bootstrapper eben jetzt nicht eine riesen Spending in Marketing irgendwie mal reinhauen können, wie ich es vielleicht tun kann, wenn ich jetzt gerade 100 Millionen eingesammelt habe.
Aber das bedeutet auch, selbst Tarif Pilot heißt, glaube ich, das Unternehmen, ne?
Ja.
Ist auch quasi querfinanziert dann. Macht jetzt schon Umsatz, aber auch dort habt ihr nicht dann ein Business Angel mit dazu geholt, um das
korrekt. Zu korrekt, es ist ein Joint Venture mit einer Zollberatung.
Mhm. Also ist eine strategische, wenn man so will.
Genau, das ist die, es ist eine der, wenn nicht die beste Zollboutique-Beratung in Deutschland.
Mhm.
Das heißt, der perfekte Partner dafür. Und für die ist das natürlich auch ein vitales Interesse, dass das gelingt. Und da braucht es gar keinen Investor, weil alle voll mit dabei sind.
Ja.
Ja, und es startet jetzt auch der erste Mitarbeiter in diesem Unternehmen.
Mhm.
Das heißt, es trägt sich, man ist da schnell profitabel.
Mega. Weil die Frage, die wir jetzt hier hatten, wird halt oft durch Investoren quasi beantwortet. Wenn die da sind, sind die Exit getrieben, ne? Das ist
normal. Richtig.
So, ne?
Richtig.
Ja. Okay, hochspannend. Jetzt sind wir eigentlich auch schon beim Ausblick angekommen, ne? Also eure Antworten deuteten jetzt schon darauf hin und wir wollen natürlich erfahren, was ist unmöglich zu sagen, was in einem halben Jahr ist. Wirklich, das haben wir jetzt, glaube ich, gecheckt. Also in der Geschwindigkeit. Aber was ist so jetzt unmittelbar das, was ihr jetzt gerade so als Milestone habt? Woran baut ihr ganz aktuell?
Ja. Also bei LoyJoy sitze ich jetzt just gerade dran, habe heute noch morgen dort dran gearbeitet, dass wir eine Agent-View haben, unternehmensintern erstmal, dass wir Agents verwalten können, die Tasks abarbeiten. Also genau das Agent-to-Agent-Protokoll.
Mhm.
In der Annahme, also MCP ist ein Haken dran, im Grunde genommen. Und dann dieses Zielbild schon mal in die Umsetzung zu gehen, weil das auch softwaremäßig noch nicht ermöglicht wird. So. Und warum machen wir das? Natürlich LoyJoy intern, um standardisierbare Sachen Teil zu automatisieren. Mhm. Aber wir werden natürlich auch laufend angesprochen. Aus dem klinischen Bereich.
Das denke ich, ja klar.
Also es ist unglaublich gerade. Aus dem klinischen Bereich, dort im Bereich Arztbriefe, dann, also ich könnte jetzt ganz viele Themen aufzählen.
Und vor allem wirklich, also man kann das, es ist komplett industrieagnostisch, ne?
Ganz genau.
Ja.
Und dieses Tooling, das braucht jetzt einfach diese Agent-Ansicht mit Tasks drin und den Menschen reinzuloomen. Diese Ansicht fehlt noch.
Mhm.
Das baue ich gerade, das ist der Ausblick. Das ist auch eine Wette jetzt im Grunde genommen, dass Agent-to-Agent-Relevanz bekommen wird. Das wissen wir heute noch nicht, aber ich baue es jetzt einfach.
Aber ist das etwas, was nicht innerhalb von 2 Tagen gebaut werden kann? Weil das andere meinst du ja so 1,5 Tage getimeboxed, fertig.
Also
das Ziel ist,
dass das diese Woche Interface und so weiter steht. Das kann man ja bauen.
Ja.
Das hat natürlich keinen Reifegrad. Aber deshalb verproben wir es intern erstmal.
Mhm.
Und ich teile das aber auch all diesen Partnern mit, die mit denen wir da ständig im Dialog sind.
Mhm.
Die genau dasselbe Ziel haben, denen stelle ich das auch zur Verfügung. Beispielsweise, um andere zollrechtliche Themen mal abzudecken, jenseits der Einreihung oder eben im klinischen Bereich und vieles weitere. Also eben, die kommen ja alle aus ihrer Branche, diese Freunde und Kollegen und so weiter. So, das heißt, das ist das, was auf der Seite gerade passiert als Ausblick.
Mhm.
Und das werden wir dann auch davon berichten, wenn es fertig ist.
Mhm.
Und im Tarif Pilot soll das auch zur Anwendung kommen. In dem Sinne, die Einreihung ist ja gerade ein spitzer Use Case. Im Zollrecht gibt es noch viele weitere Themen.
Mhm.
Embargo-Prüfung, Dual-Use, Stücklisten und vieles weitere. Aber auch ein Stück weit standardisiert, eben übers Gesetz. Und da soll dieser Stack auch zum Einsatz kommen.
Mhm.
Dieselbe technische Basis, ein Technologietransfer, um dann weitere Themen zu machen. Und letzter Satz, also wir hatten schon die Überlegung, im Tarif Pilot weitere Themen featuremäßig einzubauen.
Mhm.
Da habe ich gesagt, nee, stopp, das machen wir jetzt nicht. Wir bauen erst diesen Stack, schieben den da drunter Und dann probieren wir durch Agent-Driven Design, könnte man es nennen, die Themen mal in einer neuen Art und Weise zu bauen. Das ist der Ausblick nach vorne.
Ausblick nach vorne. Und wir reden hier eben von Monaten maximal.
Ja, vielleicht auch. Genau, bei TerraPilot ist das die Roadmap jetzt.
Ja. Okay. Ja. Hm? Okay, und für dich, Roadmap, klingelt da noch mehr?
Absolut, also natürlich öffnen sich jetzt ganz neue Möglichkeiten, also auch was jetzt bei Lojo dann die Capabilities angehen wird. Also es wird viel einfacher, eben weitere Tools anzubinden, weitere Wissensdatenbanken anzubinden, eben wenn die MCP-Adaption da ist. Das ist wirklich Plug and Play. Mhm. Und was jetzt möglich wird, ist, glaube ich, erstmals ein richtig cooles Voice-Interface anzubieten. Mhm. Wir haben immer wieder Anfragen dazu bekommen, haben immer gesagt, machen wir nicht, weil es Latenzen gibt, weil man aus dem Dialog dann schlecht ausbrechen kann, aber ne, ein Gespräch lebt davon, dass man ausbrechen kann. Und dadurch, dass ich jetzt der KI quasi mehr flexible Tools an die Hand gebe, kann die viel mehr, also hat sie, ich gebe ihr natürlich Leitplanken vor, ne, aber sie hat viel mehr Möglichkeiten, situativ zu reagieren und auch auch über Voice oder am Telefon, wie auch immer, eben wirklich Probleme zu lösen, wirkliche eben Aktionen auszuführen, und nicht nur jetzt stumpf ein paar Daten abzufragen, um irgendwie eine Authentifizierung zu machen oder so am Telefon, sondern wirklich darüber hinaus zu gehen. Mhm. Und das mit einer, also ohne große Latenzen, was es sich auch gut anfühlt, dass ich mich gut betreut fühle. Mhm. Und das wird, glaube ich, so, das wird jetzt technisch enabled durch das MCP-Thema und das wird uns sicherlich die nächsten Monate dann beschäftigen.
Aber du hast jetzt keine klare Timeline, dass du sagst, so bis zum 31. ist Voice drin.
Also dieses Jahr auf jeden Fall.
Dieses Jahr auf jeden Fall, okay. Ja. Gut. Mhm. Okay, ja gut, mach Druck, ne? Oder?
Es ist jetzt der Moment.
Auch die Erwartungshaltung, das meinst du mit Moment. Ja. Also die Menschen sind das jetzt gewöhnt.
Ja.
Und entsprechend muss es da sein, ne?
Und ehrlich gesagt, wir haben es mit Video, haben wir es schon drin. Das ist eine Laborstellung, aber zusammen mit einem Kunden. Also es ist jetzt keine interne Geschichte, sondern das wird jetzt im Management C-Level gezeigt und funktioniert. Deshalb ist, wenn du Telefonie sagst, ist einfach der Video-Avatar weg und dann
Im Prinzip, ganz genau.
Und wir haben gesehen, dass es funktioniert.
Okay, ja dann. Ja. Dann ist es ja wirklich schon fast also tief gestapelt.
Ja, also vom Produktmarketing her auf jeden Fall. Ja.
Klasse, jetzt noch zum Abschluss eine Herzensangelegenheit. Wenn ihr was habt, was ihr teilen wollt mit allen da draußen, die uns zuschauen oder zuhören, das kann auch wirklich gar nichts mit dem zu tun haben, was wir heute besprochen haben. Magst du?
Gerne.
Am Anfang, Ulrich?
Müsste ich gerade überlegen, aber also aus den Gesprächen mit Entwicklern, denen fühle ich mich ja immer zugewandt. So. Und vor allem so UX-Entwickler. Also die sind ja durchaus auch beeindruckt jetzt von Cursor und diesen Tools. Und man steht ja mit Fragezeichen davor, wie lange das jetzt, also wie sich das jetzt weiterentwickelt und ob so UX-Design, also was ist eigentlich das Jobprofil der Zukunft an der Stelle? Und da würde ich eigentlich mitteilen wollen, das ist ein relevanter Blick, aber ich glaube, das ist der falsche Blick darauf, sondern jetzt ist die Chance, vielleicht als Side-Project erstmal, diese Technik zu nehmen und auf bestimmte Branchen anzuwenden. Also, das kann ja ein Zoll sein, es gibt aber ja genug Themenfelder. Und natürlich ist das dann eher Produkt als Projekt. So, aber sozusagen aus der Defensive rauszukommen, weil man ja als Entwickler ein Stück weit in die Defensive jetzt bekommt, wenn man UI nah ist. Und je größer die Kontext-Windows werden, wird auch das Backend davon stärker betroffen sein. Also sich gar nicht in diese Defensive reinzubewegen, sondern sich MCP anzuschauen. Die Artefakte da drin, also die Bausteine, ist wie ein Lego-Baukasten. Mhm. Und dann einfach mal auszuprobieren, das anzuwenden auf Branchenthemen. Weil die Anwälte da draußen oder diejenigen, die in der Arztpraxis Leistungen schlüsseln müssen und so weiter, die sind ja gedanklich, die wissen ja nicht mal davon, dass es das gibt. Mhm. Und haben, die faktorieren ja Stunden. So, die haben gar nicht die Zeit, das zu bauen. Ja, man denkt ja immer, die sind alle viel weiter. Sind sie nicht. Und deshalb ist da jetzt eine Riesenchance, und das wäre der Aufruf nach außen, das einfach auszuprobieren. Und meine Hypothese ist, es funktioniert, wenn man so eine Teststellung baut, die man ja auch sogar Vibe-Coden kann. Mhm. Ja, also Vibe-Coding ist ja auch ein Weg. Mhm. So. Und dann hast du automatisch Product-Market-Fit. Also wenn man es jetzt aus einer Unternehmensperspektive denkt, da kämpft man ja sonst nicht so hin, Product-Market-Fit zu erlangen, aber da kannst du ja direkt in den Product-Market-Fit reingehen.
Mhm. Direkt in den Need rein.
In den Need dort, rein, ja. Und dann hast du auch, brauchst du keinen Invest und nichts, sondern du bist ja direkt profitabel. Also das wäre nach außen so mein Wunsch, dass das erkannt wird.
Ja.
Und ergriffen wird.
Mega cool. Ja? Also gerade auch vielleicht für einen Freelancer, der am Struggeln ist.
Genau, Idee, das sind die allerersten. Ja. Die Freelancer, ja. die sehen die Gefahr am allerersten. Mhm. Aber
mega.
Als Opportunity.
Cool. Mhm. Und Ulf, willst du uns auch was mitgeben?
Vielleicht ein bisschen als Fazit des Gesprächs zu sagen, so dass ich glaube, das Agentic Web ist schon da und wird jetzt Fahrt aufnehmen, ne? Einfach durch die Consumer Adoption. Und jetzt ist der Zeitpunkt, sich da Gedanken zu machen und sich darauf auszurichten, dass das die Zukunft ist. Also wie werde ich meine Kunden künftig bedienen? Wie werde ich die zu glücklichen Kunden in Zukunft machen mit den neuen Rahmenbedingungen, wenn sie vielleicht gar nicht mehr direkt mit mir sprechen? Also wie bleibe ich relevant in diesem Agentic Web? Ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, sich da Gedanken zu machen und aufzustellen. Jetzt hat man, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, das zu tun, bevor man überrollt wird vielleicht davon.
Ja. Okay. Wir sollten uns beeilen mit der Veröffentlichung, weil es geht echt schnell. Also wenn wir in 4 Wochen veröffentlichen, das ist vielleicht, da gibt es schon welche Announcements. Die schon genau, schnell raus damit. Ja. Wir beeilen uns. Herzlichen Dank. Es war heute mal ein bisschen technischer. Selten so technisch hier im Podcast, aber wir haben, bin ich mir sicher, das so runtergebrochen, dass wir es gut verstehen können. Alle da draußen, die uns zuschauen und zuhören. Herzlichen Dank, hat richtig Spaß gemacht.
Danke.
Ja, uns auch. Dankeschön.
Und zum Abschluss noch ein ganz kleines Geschenk als Dankeschön hier. Einmal für cool. dich, Ulrich, und für dich.
Ja. Oder so. Ja, super.
Durch Ulf. Mal sehen. Passend.
Ah, ja, mega. Perfekt.
Zum Sommer. Könnt ihr mit einem Data Unplug T-Shirt.
Sehr gerne.
Genau, ziehe ich jetzt direkt drüber. Nein, heute nicht. Heute nicht mehr, danke. Aber vielen Dank. Genau.
Cool. Besten Dank und bis bald.
Bis bald.
Danke. Ciao, ciao.